Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Get Your Shit Together – durch mentale Stärke zum Erfolg. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Liebe Lauscher, es ist mal wieder Zeit für eins meiner Lieblingsthemen – Mindset. Viele haben längst erkannt, dass mentale Stärke ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor ist. Und alle, die sich damit noch nicht befasst haben, die nehmen wir heute einfach mal so ein bisschen mit. Und ich denke, diese Folge wird genau das Richtige für alle, die sich gerade aktuell mit Erfolgsdruck herumschlagen. Ganz egal, ob im Studium, im Referendariat oder im Job. Mein heutiger Gast ist ein Vollprofi, wenn es darum geht, das Mindset aufzumöbeln. Mireen Lindl ist nicht nur Volljuristin, und zwar mit Prädikat, sondern auch ehemalige Repetitorin und zertifizierter Coach mit den Schwerpunkten Erfolgsmindset und Lernpsychologie. Mit Mireen spreche ich heute über das Auflösen von Blockaden, über falschen Perfektionismus und limitierende Überzeugungen. Kurzum, von Mireen erfahren wir heute, wie wir zur besten Version von uns selbst werden. Außerdem verrät uns Mireen ihre Top 3 Erfolgstipps für Studierende, Referendare und Anwälte. Egal, wo du gerade stehst und welche Stufen du auf der Leiter schon erklimmen konntest, heute lernst du garantiert noch was dazu. Liebe Mireen, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Liebe Steffi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
Ich mich auch. Liebe Mireen, ich habe schon ein bisschen angeteasert. Du bist Volljuristin mit Prädikatsexamen und ehemalige Repetitorin. Du bist keine Anwältin. Wissensvermittlung und Mentoring hat dir offensichtlich so viel Spaß gemacht, dass du dabei geblieben bist und inzwischen auch dein eigenes Unternehmen gegründet hast. Und ich sag's ja immer, mit Jura kann man wirklich alles machen. Mit dem Jura Mind Coaching hast du das erste, soweit ich informiert bin, Repetitorium für Lernstrategie und mentale Stärke fürs Jurastudium und fürs Referendariat ins Leben gerufen. Du bist schon eine ganze Weile am Markt und ich finde das Thema super spannend. Du coachst aber auch Richter und Richterinnen und Anwälte und Anwältinnen. Also gleich vorweg nochmal, Lauscher da draußen, egal ob ihr im Studium seid, im Referendariat oder schon on the job, Mireen kann uns allen noch was beibringen. Im Mittelpunkt deiner Personal- und Business-Coachings steht jeweils der Mensch als Individuum und seine ganz persönlichen Bedürfnisse. Heißt, du findest raus, was ich brauche, um dann optimal mit mir arbeiten zu können. Darüber will ich natürlich alles erfahren. Zum Einstieg aber natürlich wie immer folgende Frage. Mireen, warum hast du Jura studiert?
Ja, wie du gerade gesagt hast, mit Jura kann man alles machen. Das war auch so ein bisschen mein Mindset beim Einstieg ins Studium. Ich hatte keinen ganz konkreten Berufswunsch. Ich habe am Anfang eigentlich gedacht, vielleicht geht's mal so in Richtung Journalismus oder Politik, ne, wo man dann auch oft gehört hat, da ist es schlau, vielleicht einfach mal Jura zu studieren. Ich war auch in Sprache immer ganz gut, in Mathe nicht so. Und obwohl mich sozusagen Psychologie auch am Anfang interessiert hat, habe ich dann gedacht, ne, mit meinem 18-, 19-jährigen Ich habe ich so gedacht, ah, nee, wenn dann da Mathe drin vorkommt und so, dann ist vielleicht Psychologie nicht das Richtige. Was natürlich im Nachhinein, ne, wenn man mal draufschaut, was man sich für Jura alles angeschafft hat, dann hätte man das vielleicht auch noch hingekriegt. Aber genau, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ich halte es erstmal offen. Ich hatte Lust auf, ja, was mit Sprache zu tun hat und eben auch auf diesen, ja, großen Möglichkeitsraum sozusagen. Und genau, damit habe ich angefangen und das war erstmal der Grund.
Was hat dich dann letzten Endes dazu bewogen, den Coaching-Weg einzuschlagen? Weil ganz ehrlich, mit dem Examen, Hut ab, hättest du ja auch locker Richterin werden können oder eine hervorragende Anwältin.
Ja, vielen Dank. Ja, was mich also erstmal sowieso im Studium dann auch gehalten und auch fasziniert hat, war tatsächlich jetzt gar nicht so nur dieses so Jura-Inhaltliche, dass ich dachte, oh, auch in meiner Freizeit, ich interessiere mich so sehr für aktuelle Urteile oder wie genau, warum und so, sondern was mir eigentlich von Anfang an so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, war wirklich so dieses Wie. Ja, also diese eigene persönliche Herausforderung, wie schaffe ich es jetzt mit der großen Stoffmenge, optimal organisiert, mit perfekten Lernstrategien, ja, mit einem guten Mindset, ja, mich da so nach vorne zu bringen, ganz ohne, dass mich jetzt der Inhalt so unfassbar leidenschaftlich interessieren muss, sozusagen. Das war das, wie dieses so Sprache als Code knacken, ja, wie kann ich richtig gut so aus dem Gesetz lesen, dass es eben effizient ist, so dass ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel jetzt auswendig oder wie auch immer dann lernen muss. Das ist das, was mich so gehalten hat und auch eben mir den Spaß gebracht hat, da durchzugehen. Im Ref habe ich dann immer so gedacht, da warte ich mal, vielleicht kommt ja dann der eine juristisch-inhaltliche Job sozusagen, für den ich so brenne, dass ich sage, super, und dafür habe ich das alles gemacht. Ich fand da ganz viel spannend, aber dass ich dann da so meins gefunden habe, wo ich sage, jawohl, und damit will ich den Rest meines Lebens verbringen, das war nicht so. gleichzeitig wusste ich schon, dass mir so diese Arbeit am Menschen eins zu eins, ne, auch schon während dem Studium so als Tutorin oder auch so in der Vermittlung in Lerngruppen und so weiter, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich eben nach dem zweiten Examen erstmal angefangen, eins zu eins auf die Examina vorzubereiten. Ich habe mein eigenes Repetitorium gegründet. Also das war noch nur inhaltlich am Anfang, dass ich wirklich eben in allen drei Rechtsgebieten inhaltlich vermittelt habe. Und da ist schon so mein Herz aufgegangen, ne? Eins zu eins so optimieren, da musst du reingehen, da. Und auch so ganz viel eben mit bestärkender Psychologie schon, ohne dass ich da jetzt schon so konkret hätte benennen können, was das eigentlich ist, was ich da ganz automatisch mache. Aber einfach zu sehen, wie viel da passiert, ja? Und so diese Freude und die Motivation auch zu wecken und zu merken, hey, wenn wir da so rangehen, dann, ne, und man das auch so Feedback bekommt, mitbekommt, die Leute werden besser, die haben wieder Spaß, da passiert was, ne, durch diese Arbeit auch an dem Wie. Und dann ging das relativ schnell so über von dem Fachlichen in, das eigentlich alle von mir nur noch wissen wollten, weil wir irgendwie automatisch immer darüber gesprochen haben, ja, wie geht das jetzt eigentlich, ja, kann ich mich jetzt schon trauen, ran an die Klausur, wie organisiere ich mich und so, also dieses ganze Lern, was ich so mittlerweile, ne, unter diesem Oberbegriff Lernstrategie eigentlich zusammenfasse. Und aber auch in diese psychologische Richtung, dass dann wir ganz viel darüber gesprochen haben und das dann auch einfach ganz automatisch auf mich zukam, ne? Dass immer mehr Leute eben auch mit diesen Themen dann, das hat sich relativ schnell dann auch rumgesprochen, auf mich zugekommen sind, dass wir über limitierende Überzeugungen, Lernblockaden, ja, am Ende, was weiß ich, das Verhältnis zum Vater und der Drucksituation oder zur Mutter oder wie auch immer gesprochen haben. Und da, ich dann merke so, da sind eigentlich die Stellschrauben. Wenn man da was dreht, dann passieren ganz, ganz viele positive Dinge, die echte Auswirkungen einfach in der Leistungsfähigkeit auch haben, ne? Und natürlich neben dem Wohlbefinden und so. Und da war für mich also spätestens mit so dieser Erfahrung in den Monaten des Übergangs sozusagen klar, dass ich mich darauf auf jeden Fall nochmal tiefer spezialisieren will und dass ich da richtig Lust drauf habe. Und dass das ja eigentlich das ist, was ich, seit ich denken kann, ja auch schon immer gemacht habe. Also schon immer war, während ich irgendwie den einen Tab im Browser offen hatte, wo ich nochmal nachgeguckt habe, wie geht das mit der Hypothek, war immer auch ein zweiter Tab offen über irgendwelche Lerntypen, Lernstrategien und wann sollte man Pause machen nach dem Lernen und Studien und so. Genau, und sozusagen so ging das dann über. Dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, also eine klassische große sozusagen, und habe mich da zertifizieren lassen als psychologische Coach, um da eben auch ja qualifiziert zu sein und ein Siegel drunter zu setzen sozusagen. Und dann ging das über, ganz weg von dem Inhaltlichen hin zu dem, ja, wofür ich brenne, und zwar ganz ohne Einschränkung 100%. Und das sind eben diese Themen, ja, Lernstrategie und mentale Stärke. Das war am Anfang dann eben für Jurastudierende und ReferendarInnen. Und aber durch meine Arbeit als Coach, wo es dann ja auch einfach um alles geht, ja jetzt fernab von diesem nur Inhalt, irgendwie, wie lerne ich oder so, ging das dann so über, dass ich eben mittlerweile auch zum Beispiel in der Justiz in Berlin gibt es so ein Coaching-Programm, in dem ich coache, was auf jeden Fall auch noch bekannter werden darf, weil viele gar nicht wissen, dass es diese Angebote auch gibt, ne? Und da eben RichterInnen, StaatsanwältInnen und genau auch in Kanzleien, von Führungskräfte-Coachings, Teambildungsgeschichten, Teambuilding-Geschichten, Stressmanagement, Selbstführung und so weiter und so fort. Bis hin zu allen juristischen Berufen, Anwälte, AnwältInnen, die auf mich zukommen und wir über was auch immer dann sprechen. Ja, die Rolle im Beruf, die persönliche Selbstentwicklung und so weiter und so fort. Genau, und das ist, was ich mache.
Man merkt auf jeden Fall schon, wenn du erzählst, wie sehr du dafür brennst. Also es scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Ich wünschte, ich hätte mich beim Examen oder vor dem Examen schon mal so ein bisschen mit diesen Themen befasst. Bei mir war das irgendwie damals noch nicht en vogue. Was ich aber nachvollziehen kann, ich habe auch nicht zu den Menschen gehört, die in ihrer Freizeit noch wahnsinnig gerne irgendwelche Urteile gelesen haben. Das habe ich noch nicht mal während dem Studium gern gemacht. Aber so ist es eben manchmal. Nimm uns doch mal vielleicht so ein bisschen mit in deine eigene Examenszeit, wenn du dich, das wirst du dich ja wahrscheinlich noch gut dran erinnern, womit hast du selber in der Vorbereitung am meisten gekämpft? Wie ging es dir? Und war es bei dir im ersten Examen anders als im zweiten? Hast du da noch so ein bisschen was du uns erzählen kannst?
Auf jeden Fall. Genau, im ersten Examen, würde ich sagen, war meine größte Herausforderung so dieses Weg von Klausur zu Klausur lernen, ne, wo man ja so einzelnen Fokus hat auf ein Rechtsgebiet und aber noch gar nicht im Studium, also wer das hat, toll, bei mir war es auf jeden Fall noch nicht so, schon während dem Studium so diesen großen Zusammenhang verstehen. Ja, wie hat jetzt das eine Rechtsgebiet, das eine Untergebiet sozusagen mit dem anderen zu tun? Und dass das dann eben in der Examsvorbereitung, ne, ich bin dann im REP gewesen sozusagen, mit Anfang des REPs diese Überforderung von, wir haben jetzt den ganzen Stoff quasi auf einmal im Zusammenhang und eben nicht mehr nur so einzeln, sondern jetzt braucht es irgendwie Systemverständnis und dieser Zusammenhang. Ich würde sagen, das war so die größte Herausforderung. Natürlich auch die Stoffmenge, ne, die plötzlich auf einen zukommt. von Anfang an so diese Übungsexamensklausuren auf Examensniveau, ja, sozusagen ab Tag 1. Das war viel, da braucht es auf jeden Fall so ein bisschen, ne, das Vertrauen nach und nach, dass man dann schon das alles verstehen wird, aber am Anfang ziemlich überfordernd, genau, aber da war ich, also da hat mir mein Repetitorium damals sehr gut geholfen, da wirklich, ja, Schritt zu halten und dieses Systemverständnis auch hinzubekommen. Und im zweiten, meine größte, also das war einfach so ein bisschen Umstände, war wirklich kurz vor meinem zweiten Examen kam so Corona nach Deutschland, das war Anfang 2020 und da war dann lange unsicher, kurz vor den Klausuren, ob man jetzt schreibt oder nicht, ob es abgesagt wird oder nicht, das war natürlich mental super herausfordernd, nicht zu wissen, ne? Weil man ist ja schon so auf Anschlag unter diesem Zeitdruck, lernt ja so punktgenau auf etwas zu. Und dann irgendwie 4 Tage vorher nicht zu wissen, schreibe ich jetzt in 4 Tagen und hole nochmal alles aus mir raus oder schreibe ich irgendwie in 4 Tagen und 3 Monaten, dann kann ich jetzt aber mal kurz endlich die Pause nehmen, die ich so sehr brauche. Also das war krass, weil man irgendwie, das war auch so Mindset-Arbeit, ne? Zu sagen, stelle ich mich jetzt auf das eine oder das andere ein und wie lerne ich jetzt unter der Motivation weiter, auch wenn beides eine Option ist. Genau, dann wurde es verschoben, kurze Pause, aber dann nochmal diese 3 Monate weiter aufrechtzuerhalten, indem ja, auf dieser Leistungsfähigkeit und mit der Motivation, das fand ich herausfordernd, war aber am Ende auch gut, würde ich sagen, für mich. Ich meine, klar, wenn man mehr Zeit hat, gerade fürs zweite Examen, dahingehend vielleicht gut, mental nicht so gut.
Spannende Frage. Hast du, als das so auf der Kippe stand, eher gehofft, dass es stattfindet oder dass es abgesagt wird? Ich hätte auf jeden Fall gehofft, dass es abgesagt wird.
Ja, total spannende Frage. Ich auch. Vor allem, weil ich eine Pause wollte. Ich wollte nicht, weil man weiß ja, und das ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt, dass man bei dem Lernen auf die Prüfung ja sich nur so weit verausgaben darf, als dass man dann nochmal die 3 Wochen gut durchhalten kann energetisch. Und ich war wirklich schon so auf Zenit, was ich heute auch anders machen würde, dass ich dachte, wenn ich jetzt mit diesem, aber natürlich auch, weil dieser Stress nicht wegzudenken war von diesem Corona-Drama sozusagen, dass ich dachte, wenn ich jetzt mit dieser Erschöpfung und diesem mentalen Wirrwarr in die Klausuren gehe, dass mir das eher nachteilig kommt sozusagen, als jetzt nochmal 3 Monate weiter lernen. Deswegen, ich wollte auch, dass es abgesagt wird, ja.
Ja, kann ich, also wäre mir auf jeden Fall genauso gegangen. Ich meine, bei mir ist das Examen, naja, schon ein ganzes Weilchen her, gefühlt in einem anderen Jahrhundert. Hat sich bei mir aber beide, also sowohl das erste als auch das zweite, so eingebrannt, ich habe es bis heute nicht vergessen. Ich fand beide super ätzend. Und mein größtes Problem war, dass ich kein Marathonläufer bin. Ich bin der klassische Sprinter. Ich habe ein wahnsinnig gutes Kurzzeitgedächtnis. Es ist mir aber extrem schwer gefallen, so von langer Hand immer wiederholen, immer wieder neu lernen. Ich kann mir nichts lange merken. So, ich kann, wenn ich gestern Abend was gelesen habe, ich kann dir noch sagen, auf welcher Seite, in welchem Kasten. Das war auch so im Examen. Ich wusste ganz noch, ja, unten rechts, Seite 57, Hämmermethode. Das wusste ich noch, aber eben nur, wenn ich es ein paar Tage vorher gelesen hatte. Ich fand es super ätzend, in diese Prüfungen zu gehen. Und ich habe noch nicht mal Prüfungsangst, also auch die mündliche. Ich bin weder schüchtern noch auf den Mund gefallen. Stressresistent bin ich auch. Ich fand es trotzdem wirklich, wirklich schrecklich. Und gerade beim ersten habe ich vor den Klausuren ungefähr eine Woche lang einfach vergessen zu essen. Ich habe es gar nicht gemerkt. Meine Mutter hat dann irgendwann angerufen und hat gesagt, Mäuschen, was hast du denn heute eigentlich Schönes gegessen? Und dann fiel mir ein, nix, glaube ich. Ach, guck mal, und ich glaube gestern auch nicht. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es war die beste Diät, die ich je gemacht habe. Ich war schlank wie nie. Aber es war wirklich furchtbar. Und die Zeit vom zweiten Examen habe ich tatsächlich irgendwie verdrängt. Was würdest du mit dem Wissen von heute, du bist ja so viel weiter bei den Themen Mindset, coacht jetzt andere, was würdest du mit dem Wissen von heute vielleicht anders machen? Müsstest du nochmal durch, was natürlich keiner will, aber theoretisch.
Ja, erstmal ist ja Wahnsinn, ne, dass es dir wie so vielen so geht, dass man das noch in Erinnerung hat, ne? Egal wie lange es her ist. Ich erlebe das immer wieder auch bei, klar, den eigenen Coachings, auch wenn wir irgendwie nebenbei noch sprechen oder auch auf Netzwerkveranstaltungen und so. Egal, wie man auch erzählt, was man macht, ne, oder eben dieses Thema hochkommt, alle träumen irgendwie entweder noch davon, können sich sehr konkret erinnern, haben irgendwo irgendwie Federn gelassen. Also erstmal Wahnsinn, ne, dass das, was du erzählst, einfach sowas ist, was so gang und gäbe ist in der Erinnerung und ja, was man da auch emotional abspeichert. Und auch nicht zu unterschätzen, was das mit einem macht, ne. Also da muss man auch, das muss man auch gut hinter sich lassen, genau. Ja, was würde ich heute anders machen? Definitiv würde ich mich, gut, ich persönlich habe mich einfach schon so lange immer auch mit Lernstrategien und so weiter beschäftigt. Das wäre auf jeden Fall so der Tipp Number One, wirklich auf dieser Metaebene von Anfang an schauen, ne? Was bin ich für ein Lerntyp? Wie organisiere ich mich? Wie lange sollte ich eigentlich lernen? Also wie lerne ich eigentlich richtig? Und dann eben nicht nur rein lernpsychologisch, sondern ganz konkret auf Jura angewendet, ne? Wie aus dem Gesetz? Wie mache ich das mit dem Klausurenschreiben und so? Also da wirklich nicht quasi blind drauf losgehen, sondern mit einem ganz, ganz wachen Auge auf, wie mache ich das? Weil man macht ja nichts anderes als lernen den ganzen Tag. Und man hat eine wahnsinnig herausfordernde Situation, wie gesagt, die allen, egal wie lange es her ist, so in Erinnerung bleibt, weil es ist wirklich dazu geschaffen, um uns, ja, das ist nicht dafür gemacht, dass es irgendwie leicht ist, sondern es ist dafür gemacht, alle wirklich weit über ihre Grenzen irgendwie zu bringen oder zumindest die allermeisten. Genau, also da wirklich ganz, ganz doll zu gucken, okay, also wie mache ich das dann eigentlich und wie gehe ich da eben mental stark durch, ne? Weil eben diese ganzen Themen, limitierende Überzeugungen, Lernblockaden, Gedankenkreise, Prüfungsängste, Versagensängste, Notendruck und so weiter und so fort, das ist natürlich was, was eine wahnsinnig hohe Rolle spielen kann. Und ja, da einfach drauf zu schauen und sich Unterstützung zu holen, ist, glaube ich, schon mal das Number One Ding. Was mich persönlich angeht von früher, was ich anders machen würde, ich habe lange sozusagen, und das ist ja auch so ein bisschen, geht damit Hand in Hand, eben währenddessen noch meine Lernstrategie gesucht und wieder verworfen. Ja, das heißt, in der wertvollen Lernzeit meine Zeit nicht ab Sekunde eins damit darauf verwendet, sozusagen für mich optimal zu lernen, sondern erstmal die ersten Monate, was weiß ich, ja, blind Karteikarten abschreiben, zu spät in die Klausuren gehen, weil ich dachte, ich muss erst den abstrakten Stoff können, bevor ich in die Klausuren gehe. Und so, das ist natürlich Quatsch. Ja, das sind natürlich Sachen, die lernst du im Klausurenschreiben und nicht dann, wenn du jetzt erstmal ganz, ne, ausführlich den abstrakten Lernstoff kannst, bist du irgendwann so weit, sondern nein, du kannst nie früh genug mit einer Klausur anfangen und so. Auch viel so dieses, was ich vorhin schon mal so kurz angesprochen habe, so dieses Vertrauen darin, dass es sich schon noch alles zeigen wird und man auch noch die Zeit haben wird, Dinge zu wiederholen und zu verstehen, die einem vielleicht am Anfang in der Rep-Zeit oder ohne Rep oder wie auch immer man sich vorbereitet, schon begegnen, weil man ja, wie gesagt, von Anfang an Klausuren auf Examensniveau hat. Das heißt, natürlich sind da Themen drin, die kann ich jetzt noch gar nicht können, die kommen in 4, 5 Monaten, ja, und da so, ja, das Vertrauen zu haben, natürlich irgendwie auch hier mit einem wachen Auge sich aufzuschreiben, was sind die Themen, die ich noch nicht kann, kommen die später nochmal, sonst muss ich da nochmal rein, aber immer so wissen, ne, es ist okay, ich bin genug, ich mache hier genug, ja, das Lernen, das ist das, was ich, wenn ich das erfülle, das Lernen oder dann irgendwann das Klausurenschreiben, das ist das, was ich, ne, worum es geht und was ich messen kann und was sozusagen der Gradmesser für erfolgreich gerade sein ist und nicht, wie gut ist jetzt diese Klausur, was kommt jetzt bei als Note dabei raus, wie viel habe ich schon gelernt, sondern würde ich einfach sagen, da stabil durchgehen in dieser Examensvorbereitungszeit, damit macht man schon alles, was man machen kann und sich eben immer Hilfe holen und auch austauschen, ne, mit anderen, positiv, nicht im Vergleichen.
Ja, das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Also wenn ich so zurückdenke, ich habe definitiv zu wenig Klausuren geschrieben. Ich habe super spät damit angefangen und ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob ich mehr als 4 oder 5 geschrieben habe, weil ich permanent das Gefühl hatte, wenn du das jetzt wirklich in Echtzeit machst, die 6 Stunden habe ich nicht. Ich könnte in der Zeit ja auch lernen. Ich habe dann gemerkt, ich bin aber auch vom Lerntyp her, so mir hat es sehr geholfen, dann im Rep mit den Klausurlösungen. Also ich habe immer den Sachverhalt dann eingepackt, habe mich gar nicht mit befasst, bis dann die Lösung rauskam und dann habe ich das zusammen abgearbeitet. Ich glaube, man muss sehr früh anfangen, rauszufinden, welcher Lerntyp man ist, weil es lernt nicht jeder gleich. Das, glaube ich, ist etwas, was ich anders machen würde. Ich würde eher versuchen, rauszufinden, wie kann ich lernen. Ich bin auch sehr, sehr gut mit Mindmaps oder alles, was so bildlich, das kann ich mir viel, viel besser merken. Ich find's spannend, auch wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen, die auch schon vor Jahrzehnten, genau wie ich, Examen geschrieben haben, dass sich alle noch so konkret erinnern. Ich weiß heute noch, wie der Vorsitzende hieß im 2. Examen in der mündlichen Prüfung. Das weiß ich heute noch. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber er hatte den Spitznamen Genickschuss, Punkt, Punkt, Punkt. Und so war es dann auch. Einer war dabei, der war wirklich nett. An den erinnere ich mich witzigerweise nicht mehr, aber an die beiden fiesen Prüfer. Ich weiß auch noch, wie die aussehen. Und das ist, wann war das? 2003, glaube ich. Oder 2007, Wahnsinn. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es verdrängt, aber ich weiß noch, wie er heißt. Und ich sehe ihn noch bildlich vor meinem Auge. Und auch meine mündliche Prüfung war ganz, ganz furchtbar. Ist aber auch meiner großen Klappe geschuldet. Wie alle habe ich mir natürlich die Prüfprotokolle auch besorgt. Und eine Prüferin, die war drauf spezialisiert, immer Abgrenzung, raubräuberische Erpressung. konnte ich im Schlaf, kam nicht dran. Und ich, Großmaul, sag dann auch noch zum Auftakt nach der ersten Frage an mich, ach, ist ja ulkig, heute gar nicht raubräuberische Erpressung, na schade. Damit hatte ich natürlich die komplette Sympathie auf meiner Seite und es wurde dann alles ganz furchtbar. Es ist ja kein Geheimnis und das ist in aller Munde, gerade in letzter Zeit, dass man als Jurastudent und Studentin unbedingt lernen muss, mit diesem Druck umzugehen, weil es ist einfach ein wahnsinniger Erfolgsdruck. Glaubst du, dass sich sowohl das Studium als auch das Referendariat von anderen Studienfächern unterscheiden, was jetzt so Druck und Anforderungen angeht? Weil, also meine Schwester hat Medizin studiert und so aus meiner Wahrnehmung war das jetzt auch alles andere als witzig. Was ist das Besondere, was ist das Extreme am Jurastudium, deiner Meinung nach?
Ja, andere Studienfächer auf jeden Fall, denke ich auch, ist nicht zu unterschätzen aus unserer Wahrnehmung, die wir immer denken, ja, nur wir Juristen, Juristinnen haben es so schwer. Ich habe auch mit MedizinerInnen zusammen gewohnt, das war auch herausfordernd. Trotzdem glaube ich, wie du sagst, es gibt so was Besonderes am Jurastudium und das ist, würde ich sagen, in erster Linie so dieses, wir können nicht so lernen, dass Input gleich Output, sondern es ist nie dieser Moment von, wir haben jetzt zu 100% den Stoff gegriffen, wenn ich den jetzt gelernt habe, dann wird der abgeprüft, dann kann ich jetzt meine 18 Punkte schreiben und habe alles gelernt, was ich jetzt auch zeigen kann. Sondern Jura lebt ja immer davon, dass du in egal welche Prüfung reingehst, nie alles können kannst, sondern immer irgendwas kommen wird, was du noch nicht kennst. Was, wenn man dann tiefer reingeht, auch okay ist, ja, weil es ja nur darum geht, mit Jura gut umgehen zu lernen, mit dem Gesetz, mit deinem juristischen Handwerkszeug und so weiter und so fort. Aber das ist eben so dieses, man muss immer auch aushalten, ja, immer auch sich schon fürs Examen anmelden, in Klausuren gehen und so weiter, obwohl man noch nicht alles kann und immer dieses Gefühl auch aushalten können und damit arbeiten können. Ne? Und ich glaube, das ist so dieses eine, ne, so auch immer ein Stück der Überforderung, was sich leicht einschleichen kann, weil eben diese Stoffmenge so groß ist, auch wenn es, würde ich sagen, vielleicht eben in der Tiefe nicht so ganz komplex ist, wie jetzt, weiß ich nicht, Atomphysik zu studieren, sondern es ist eben diese breite Masse. Und dann auch so diese verschiedenen Ebenen. Ne? Wir haben eben, wie gesagt, abstraktes Lernen und dann aber das Fälleschreiben ist das, was bewertet wird. Wir haben im Ref die, neben dem ich muss irgendwie arbeiten und lernen, auch noch diese Ebenen von, wir haben Prozessrecht und materielles Recht. Wir haben das abstrakte Lernen und das Klausurenschreiben. Ja, dann natürlich dieser Notendruck, der sich einschleichen kann, dadurch, dass wir ja eben lange studieren, aber das Einzige, was am Ende zählt für die Frage von, welchen Job kann ich machen, wenn eine Notenskala wichtig ist oder eine Note wichtig ist, dass sich das innerhalb von wenigen Wochen entscheidet, ja, plus vielleicht irgendwie noch Schwerpunkt oder so. Das heißt, natürlich ist dann hoher Druck auf einer kurzen Zeit, der sich über einen langen Zeitraum, in der Regel mal so ein Jahr, aufbaut. Das ist ja Wahnsinn, ja, was da psychisch passieren kann. Das sind alles so die Herausforderungen, ne? Langes Studium, lange Klausuren, großer Aufwand, Probeklausuren zu schreiben. Auch, das mag vielleicht jeder unterschiedlich wahrnehmen, aber so wie Jura ja vielleicht tendenziell eher ein konservatives Fach ist, wo eben noch nicht so ganz wahnsinnig offen über Fehlerkultur, Scheitern, ja, und solche Dinge auch gesprochen wird, mentale Themen, wo viele ja sagen, ne, dass sie oft eher so dieses Vergleichen oder ein Konkurrenzverhalten wahrnehmen oder so. Das ändert sich meiner Beobachtung nach auch so ein bisschen mit der neuen Generation, die da so kommt und das mag überhaupt nicht allgemeingültig sein, aber ich denke, ja, dass da auch mehr Verständnis reinkommen kann für genau diese Themen, ja, ist ja Wahnsinn, dass jetzt erst in meinem Unternehmen sozusagen diese Themen so groß in groß jetzt mal irgendwie aufgegriffen werden, ja, in einem Fach, wo aber nichts anderes so sehr zählt, wie lerne ich richtig und der psychische Druck ja quasi von dem, wie strukturell aufgebaut ist, dieses Fach ja, wie du sagst, mit eigentlich keinem anderen Studienfach vergleichbar ist. Ne? Da darf mehr Awareness kommen.
Ja, ich glaube, was mich so gestresst hat, war, dass alles aus dem Studium und dann auch aus den Referendarstationen gar nicht fürs Examen zählt. Sondern es kommt ja dann wirklich nur auf diese sehr, sehr kurze, zeitlich überschaubare Phase an. Und da musst du komplett performen. Und alles, was du vorher vielleicht an guten Noten in den Scheinen hattest oder bei mir, ich hatte im Referendariat so viel Spaß in den einzelnen Stationen. Ich habe wirklich ausschließlich exzellente Zeugnisse bekommen und die habe ich nicht selbst geschrieben, sondern die wurden geschrieben. Aber es war für den Arsch. Also hat ja einfach nicht gezählt. Und das ist, glaube ich, was vielen wirklich, wirklich Stress macht. Und als ich jetzt vorhin eben angefangen habe zu erzählen von meinem Examen, mir fällt gerade ein, ich weiß sogar noch, was in der ersten Klausur im ersten Examen dran war. Verbundenes Verbraucherkreditgeschäft, kam ich gar nicht drauf klar. Weiß ich bis heute. Also da kann man ja sehen, ist auch immer diese große Angst, dass dir was begegnet, was du dann eben vielleicht doch nicht dir vorher angeguckt hast. Und der Knaller im zweiten in der mündlichen war, ich sollte das Abstraktionsprinzip erklären. Im zweiten Examen. Ja, war ich jetzt auch nicht konkret drauf vorbereitet. Ich glaube, das ist das große Problem, dass du gefühlt mit nichts in der Hand in diese beiden Examen gehst. Und es entscheidet sich alles jetzt. Und das ist, glaube ich, auch was, da muss man langfristig auch schauen. Sollte man nicht vielleicht das Studium ein bisschen reformieren? Da sind wir von der BRAC ja auch dran, sind immer ganz eng in engen Kontakt mit Bundesfachschaft und mit Jureform. Die haben ja auch mal ganz mutig darauf hingewiesen, dass eben dieser Druck im Studium ein großes, großes Thema ist. Und was mich entsetzt hat, wurde mir berichtet, dass von außen immer wieder an diese beiden Organisationen herangetragen wird. Naja, den Stress und den Druck würden sie ja nur erzeugen, weil sie drüber sprechen. Das fand ich irgendwie ein sehr spannendes Statement. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Unis in dem Bereich selber schon viel mehr ansetzen. Also was ich gehört habe, es gibt einige Unis, die sind Vorreiter. Ich glaube, Freiburg macht schon wieder irgendwelche Ringvorlesungen zum Thema Stressbewältigung. Finde ich richtig, richtig gut. Hätte ich mir sehr gewünscht, dass es das bei uns auch schon gegeben hätte. Ich weiß, viele Unis tun das nicht, helfen den Studenten also nicht so wirklich. Und ich glaube, einige Profs tragen auch noch dazu bei, diesen Druck zu erhöhen. Es wird ja immer wieder gebetsmühlenartig dir gesagt, also wenn du das nicht kannst, ne, dann wird das nichts. Das muss auf Abruf alles da sein, sonst war es das mit der Juristerei. Also da wird ja auch immer noch die Angst geschürt oder es wird gesagt, so, ihr könnt jetzt einmal nach links gucken, einmal nach rechts, bei mir original so geschehen. Einer eurer Nachbarn ist dann nicht mehr da, ne? Glaubst du, man müsste an den Unis viel mehr schon anbieten für die Studis, also wenigstens freiwillige Kurse oder irgendwas in die Richtung?
Ja, absolut. Ne? Es ist, wie du sagst, auch ganz viel die Sprache. Also genau diese Dinge, ne? Schau nach rechts, schau nach links, die werden dann nicht mehr da sein. Das macht was mit einem und sich auch dieser Verantwortung bewusst zu sein, ne? Studierende da vor sich sitzen zu haben, die diesen Weg und diese Anforderungen haben. Wie spreche ich mit denen? Was für ein Gefühl vermittle ich denen? Und vor allem, und nur deswegen ist es ja auch so wichtig, darüber zu sprechen, was ist einfach möglich, wenn man da mit einer positiven, bestärkenden Art rangeht, wenn man Möglichkeiten aufmacht, wenn man Ziele orientiert, das Ganze angeht und so weiter und so fort. Also, dass da einfach durch ein Umdenken in der Kommunikation, in der Perspektive auf Herausforderungen, durch eine Fehlerfreudigkeit in Klausurübungen und so weiter und so fort so viel passieren kann. Das ist einfach enorm, was da für Möglichkeiten sind, die dann verschenkt werden, wenn man die Themen nicht, ja, bewusst angeht. Ja, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach könnte es natürlich nie genug an Unis, gerade an irgendwie Jurafakultäten, Angebote darüber geben, wie lerne ich, ja, wie geht's mir mental gut und so weiter und so fort. Es gibt, wie du sagst, ne, so ein paar Unis, die da jetzt schon so ein bisschen Kurse anbieten. Was auf jeden Fall ja immer auch da ist, ist ein Unipsychologe, Unipsychologin, an die man sich natürlich wenden kann. Wobei ich weiß, für viele es natürlich ein Thema ist oder weswegen sie dann auch zu uns kommen, wo sie sagen, ja, VolljuristInnen, die eben mir mit diesen Themen anders helfen können, weil sie halt das verstehen können, wie die Herausforderungen sind oder so, dass manche sich nicht aufgehoben fühlen. Aber es ist ein kostenloses Angebot, was auf jeden Fall irgendwie da ist und was auch wert ist, mal auszuprobieren. Ne? Also sich auch informieren über die Angebote, die es gibt, ist, denke ich, schon mal ein wichtiger Schritt. Und ansonsten genau mit den Unis, das ist jetzt zwar nicht von der Uni, aber was ich auch einfach nochmal verbreiten kann, ist wirklich, dass, also ich gebe ja ganz viel auch kostenloses Wissen, weil es mir einfach so ein Herzensanliegen ist, sozusagen Awareness für diese Themen, ne, mentale Stärke und auch dieses Wie-Lernen zu verbreiten, dass ich bei wirklich allen Unis deutschlandweit sozusagen auch kostenlose Vorträge anbiete. Das sind bis jetzt so zwischen 10 und 15, voraussichtlich auch für nächstes Semester. Und da können wirklich alle Fachschaften auf mich zukommen und einfach, ja, ganz easy sich mit anmelden. Und dann können auch die Studierenden ihrer Fakultät an diesen Vorträgen teilnehmen. Also das biete ich wirklich einfach an, ohne, genau, also wirklich einfach reiner Wissensvortrag sozusagen. Und das gilt auch für die ReferendarInnen. Also jetzt, genau, wenn genau die Aufnahme rauskommt, war es schon sozusagen auch im Januar 24 jetzt auch für die Vereine der RechtsreferendarInnen von verschiedenen Bundesländern, dass ich auch da Vorträge anbiete. Also dass man einfach mal weiß, es gibt diese Angebote und da darf man einfach mal mit den zuständigen Personen sprechen, Personalräten, Fachschaftsräten und so, Elsa-Gruppen können gerne auf mich zukommen und das gibt es. Aber natürlich noch schöner wäre es, wenn die Uni selbst das schon auffangen würde, was hoffentlich nach und nach mehr kommt. Aber Stand jetzt ist das einfach was, was noch nicht so wahnsinnig verbreitet wird, obwohl es einfach so einen großen Unterschied macht, ja.
Aber ich glaube, dass das kommt und wird auch immer mehr Thema sein. Ganz wichtig, in den Shownotes ist natürlich alles Mögliche zu Miren verlinkt. Und ich weiß, 100 pro Bundesfachschaft wird heute auch wieder zuhören. Sind nämlich große Fans von uns, waren ja bei uns auch schon zu Gast. Und auch auf Instagram haben wir einige Fachschaften, die uns folgen. Schreibt Miren einfach an. Tretet in Kontakt und vielleicht könnt ihr dann für eure Uni da auch was Gutes an Land ziehen. So, Miren, bevor wir uns jetzt so total verquatschen darüber, wie furchtbar das Examen war, ich will noch ein bisschen mehr über dein Coaching wissen. Ich habe natürlich geguckt, was du so alles machst und habe gelesen, du befasst dich mit EFT-Training. Was genau ist das und wofür setzt man das ein? Ich konnte mir da jetzt nichts drunter vorstellen.
Ja, das ist ein spannender Spezialteil sozusagen. Also neben der großen klassischen Coaching-Ausbildung, wo man eben ganz viele Interventionen lernt, ne, den Coaching-Prozess an sich, diese ganzen psychologischen Basics sozusagen, Methoden, Herangehensweisen und so weiter und so fort, habe ich auch so kleine, das wie vielleicht so ein bisschen Fachanwaltsausbildung dann noch zu machen sozusagen nach dem allgemeinen Jurastudium. Genau, habe ich noch so mehrere Coaching-Richtungen auch für mich entdeckt sozusagen und mich da zertifizieren lassen. Und eine Sache davon ist EFT. Das heißt Emotional Freedom Technique. Das ist, genau, viele wissen bestimmt noch nicht, was das überhaupt ist. Genau, manche kennen das vielleicht so von Akupunktur oder Akupressur, dass man eben durch die Stimulation von bestimmten Körperteilen an der einen Stelle, an der anderen Stelle oder in Organen oder so etwas lösen kann, ja. Unser Körper, unser Hirn, das ist ja alles ein Nervensystem, alles ist miteinander verbunden, ja, alles fließt da sozusagen durch uns durch, ein Energie- und Nervensystem. Und das funktioniert, ja, dass man eben durch, das heißt Meridiane, diese besonders empfindlichen Punkte, dass man da eben ja durch Stimulation woanders was auslösen kann. Und es ist jetzt eben wissenschaftlich nachgewiesen, dass das nicht nur von Körperstelle zu Körperstelle funktioniert, sondern auch, dass durch diese Stimulation von Meridianen im Körper neuronal, also im Hirn, Stress gelöst werden kann. Das heißt, durch so Kombination auf eine bestimmte Art und Weise an Dinge denken und so, das sehr präsent haben, kann ich durch das Stimulieren von Klopfpunkten neuronal Stress nachweisbar auflösen, was natürlich der Hammer ist, ja, für Prüfungsängste, für alles Mögliche, ja, wo man wirklich sagt, da liegt ein Stress drauf, Triggerthemen, wo auch immer wir gerade sind im Prozess, wenn man einfach sagt, ich will jetzt mal auf dieser Stressskala ein bisschen runter und zwar wirklich auch nachhaltig, also das bleibt dann, es wird nicht mehr möglich, auf dem Stress nochmal so hoch zu wandern mit derselben Situation, was wirklich also Wahnsinn ist. Genau, also da bin ich großer Fan, wende das auch oft an, wenn wir jetzt wirklich in so emotional aufgeladene Situationen vorstoßen oder in angstbesetzte Situationen, wie eben Prüfungsängste oder oft auch mit Anwälten, Anwältinnen habe ich das oft auch vor großen Präsentationen oder irgendwelchen auch in Karrierecoachings, vor Bewerbungsgesprächen und so weiter. Das ist eher schön.
Finde ich super spannend. Mit Akupressur habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Ich setze für mich immer die Gorilla-Methode ein. Das heißt, wenn du eine Keynote vor sehr viel Publikum halten musst oder ähnliches, mit der Faust aufs Sternum ein paar Mal klopfen. Das löst auf die Schnelle wahnsinnig viel Energie aus. Ich kenne das allerdings auch von der Akupunktur. Ich habe es ja erzählt, meine Schwester ist Ärztin. Und die hat mir schon mal so dauerhafte, nicht so diese langen Nadeln, sondern es gibt so kleine, die können irgendwie drinbleiben, gegen Stress gesetzt. Und da war der Punkt dafür, glaube ich, im Ohr. Und schon beim Abtasten und auf der Suche nach diesem Punkt hat die so einen Schmerzpunkt getroffen. Also sagst du, oh, du bist aber gestresst. Finde ich ganz spannend, was man da bewirken kann. Ich habe noch was Spannendes bei dir gelesen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nicht so alltäglich ist im Coaching. Ich will aber unbedingt was drüber wissen, weil ich es so interessant finde. Du befasst dich mit Hypnotherapie. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Was kannst du damit bewirken? Und wendest du das manchmal tatsächlich auch an?
Ja, wie du auch sagst, damit stoßen wir in spezielle Felder vor, auf jeden Fall. Aber auch wirklich mit die spannendsten Felder. Auch nochmal ganz kurz zu der Gorilla-Methode, dem, was du sagst. Da auch nochmal wirklich, ne, das kann man wirklich auch nochmal rauspointen, dieser Zusammenhang von Körper und Geist, dass das so tolle Unterschiede machen kann. Ne? Man hat es ja, also ich meine, wenn man unter irgendwas leidet, Prüfungsstress, wenn man weiß, oh Gott, das steht mir jetzt bevor, die Klausur und so, das nimmt einen ja wahnsinnig doll ein. Ja, die Gedanken sind ja präsent und dann aber der Körper, den man zu jeder Sekunde dabei hat, auch entsprechend zu nutzen mit eben bestimmten Coaching-Interventionen oder einfach so kleinen Tools, die du dann vielleicht einfach so kennst, wie diese Gorilla-Methode, sich da was von dem Stress rauszunehmen. Was gibt's denn Besseres, ja, als da eben entsprechende Dinge zu kennen? Also da bin ich einfach großer Fan davon. Den Körper haben wir immer dabei, der ist genauso Teil des Systems sozusagen und es ist ja nicht so, nicht nur so, dass eben unser Hirn unseren Körper beeinflusst, wenn wir traurig sind, dass wir weinen oder so, ja, das eine kommt zuerst, sondern ja auch genau andersrum, ne? Wie du sagst, du machst was Körperliches und dann fühlst du dich entsprechend, ja, da gibt's ja auch sämtliche Studien darüber, wenn du, was weiß ich, ja, dieses ganz simpel von im Spiegel anlächeln, dass das dir dann signalisiert, ah, ich bin ja auch wirklich glücklich, ja, vielleicht als vorher oder so, und mit welchen Methoden auch immer man da sich eben positiv hocharbeiten kann, dass man bessere auch Denkleistungen erzielen kann, wenn man eine bestimmte schauende Haltung einnimmt versus ich gucke jetzt irgendwie, ziehe eine Grimasse, dann kann ich nicht so gut denken oder rechnen oder so. Also da gibt es wahnsinnig viele Studien, wie einfach unser Körper auch unseren Geist beeinflussen kann und nicht nur andersrum. Das finde ich auch immer nochmal wahnsinnig wichtig zu sagen. Ja, Hypnotherapie, genau, vielleicht ist es da ganz spannend, weil du gerade sagst Hypnotherapie, genau, das, was ich mache, ist Hypno-Coaching. Einfach mal auch kurz diese Abgrenzung zu hören, ne, zwischen Therapie und Coaching, weil das ist ja auch oft so, Leute sagen, ah, Coaching ist unseriös, weil die verhalten sich dann wie Therapeuten und so. Und was eben einen seriösen Coach ausmacht, ne, neben dem vielleicht irgendwie sich da eine Zertifizierung geholt zu haben, eine entsprechende seriöse Ausbildung zu haben, ist eben ganz doll auch diese Abgrenzung zwischen Coaching und Therapie zu kennen und auch zu nutzen, also genau, dass man das vielleicht auch mal gehört hat. Therapie ist eben alles ab sozusagen der Diagnose von psychischen Erkrankungen. Also wenn jetzt jemand, was weiß ich, ja, mit einer bipolaren Störung, einer handfesten Depression oder so, jetzt so ins Coaching kommt, wenn es jetzt nicht gerade nur darum geht, wie strukturiere ich vielleicht meinen Lernantrag, sondern lass uns mal richtig psychologisch in meine Tiefen vorstoßen, da wirklich zu sagen, dass es, ne, Therapiebedarf, und sozusagen, also das ist Therapie, so psychische Erkrankungen und die Arbeit damit. Und Coaching ist alles vor dieser Grenze, also alle alltäglichen, außeralltäglichen Herausforderungen, wie genau solche Dinge, ja, in juristischen Berufen und auch in der juristischen Ausbildung eben klassischerweise sind, ja. Wie ich schon meinte, so, was ist meine Rolle? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Was sind meine Bedürfnisse? Wie gehe ich mit Situation XY um? Was setze ich mir für Ziele? Einfach alles, wo man eine positive Veränderung erreichen will. Genau, das erstmal zur Abgrenzung. Das heißt, Hypno-Coaching wäre es dann. Und da ist es so, dass wir eben ja üblicherweise im Coaching ganz toll so mit der Kognition sind, also mit dem Verstand, ja, im Bewusstsein sozusagen analytisch, klar, bei vollem Wachzustand arbeiten. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, im Hypno-Coaching, in so, das heißt dann so Wellen, ja, da sind wir so in Alpha-Wellen und so weiter unterwegs, eben in diesem Zustand arbeiten, bei dem wir einfach einen viel besseren Zugriff auf das Unterbewusstsein haben. Ja, das kennen wir alle kurz vorm Einschlafen oder in Wachphasen im Bett oder irgendwie früh morgens, dass wir so auf eine besondere Art und Weise mit uns, unseren Gedanken, Emotionen, ja, dem Tiefen in uns sozusagen verbunden sind. Und da kann man einfach wahnsinnig gut mit arbeiten, weil einfach nicht so viel Störgeräusch aus dem Verstand kommt sozusagen, weil man leichteren Zugang hat. Man kann auch leichter Dinge, also sozusagen im Positiven einpflanzen, ja, also was weiß ich, wenn ich jetzt an die Präsentationssituation denke mit dem Anwalt oder so, und dann können wir in andere Situationen gedanklich reingehen, wo er zum Beispiel schon mal ganz viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hatte, und dieses Selbstbewusstsein nehmen und dann gedanklich in die Situation reingehen, in so einem bisschen tieferen, ja, ein bisschen unterbewussteren Zustand, und dann kann sich das wahnsinnig gut, ja, sozusagen verbinden, da kann man gute Dinge visualisieren, ankern und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz tolle Methode. Wird auch oft für so mit dem Rauchen auf, also es hat jetzt nicht so einen Jura-Bezug, aber für solche Dinge, ja, auch mit Gewohnheiten, Rauchen und Süchten und so weiter arbeiten, funktioniert das wunderbar.
Finde ich ein super, super spannendes Thema. Wir sind ja immer auch ein Service-Podcast, deswegen vielleicht mal so ein bisschen Blick auf ganz konkrete Situationen geworfen. Stellen wir uns vor, wir bereiten uns auf eine Prüfung vor als Student oder Studentin oder im Job. Ich habe einen wirklich wichtigen Vortrag vor mir, eine andere wichtige Aufgabe, vor der ich so ein bisschen Muffensausen habe. Was sind deiner Erfahrung nach die häufigsten Fehler bei der Vorbereitung auf diese Situation, die wir so machen?
Ich denke, das Wichtigste ist, sich da eben nicht mit seinen vielleicht beängstigenden, ja, oder wie auch immer limitierenden Gedanken zu identifizieren, sondern sich klarzumachen, das, was ich darüber vielleicht denke oder was es bei mir auslöst, das bin nicht ich, ja, so diese Gedanken, ich bin nicht meine Gedanken sozusagen, sondern ich habe meine Gedanken, ne? Die kommen, die gehen aber auch wieder, und ich kann eben lernen, damit zu arbeiten und die auch zu lenken und da eben nicht sozusagen diese Angst davor schon für gegeben zu halten. Also wenn ich jetzt im Vorhinein mir vorstelle, oh Gott, oder dieses Bild nähere von, was weiß ich, ja, das Examen, das wird ganz schrecklich und alles, was ich darüber gehört habe und oh mein Gott, ja, so dieses Angstbild vom Examen, sondern einfach da mal umdenken und sagen, ja, und was, wenn es leicht wird? Und was, wenn es Spaß macht? Ja, wie kann es noch anders sein? Also da wirklich immer einen Gegenentwurf erstellen sozusagen zu diesem Angstbild, was ich vor etwas vielleicht habe, und das stärker werden lassen und vielleicht auch mal eine Liste schreiben, wieso, was spricht eigentlich alles dafür, dass es toll wird. Was spricht eigentlich alles dafür, dass ich das kann? Was spricht eigentlich alles dafür, dass das eine super Erfahrung wird? Warum ist das eigentlich toll, jetzt ins Examen zu gehen? Ja, ich habe mich freiwillig dafür entschieden, für den Vortrag, für was auch immer, ja, oder auch in Führungspositionen ist das oft auch so ein Thema mit jetzt oder auch Entlassungen oder eben was weiß ich, was für schwierigen Gesprächen, ja, und wo viel Verantwortung dabei ist. Wie kann man es auch anders sehen? Perspektivwechsel hinkriegen, ja? Was spricht dafür, dass die gute Version wahr wird und die sich ganz bewusst reinholen und stärker werden lassen und das andere werten als etwas, was kommt, was da ist, was auch okay ist, ja, vielleicht auch mal so überlegen, was ist es, vielleicht hat das auch was mit dem Glaubenssatz zu tun, mit Gedanken, die ich aus irgendwelchen anderen Situationen mir geholt habe, irgendwelchen emotionalen Schrammen vielleicht, die jetzt gerade so da sind, aber will ich und muss ich die jetzt das bestimmen lassen, wie ich auf eine bevorstehende Situation blicke?
Ja, sonst bin ich ja schnell im Thema sich selbst erfüllende Prophezeiung, wenn ich mich nur so auf das Negative und die Ängste fokussiere. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Karin Kuschig hat das gesagt. Ich krieg's wörtlich nicht mehr zusammen. Aber sinngemäß war es, dass Sorgen und Ängste, dass die ja nur dazu beitragen, dass ich mir permanent Gedanken über etwas mache, von dem ich gar nicht weiß, ob es eintreten wird. So, und dass ich mich damit eben ausbremse. Das heißt, wir sind da eigentlich schon mittendrin beim Thema Persönlichkeitsentwicklung und Selbstführung. Und du sagst, das ist untrennbar mit dem Thema Erfolg verbunden. Warum?
Zum einen natürlich zu wissen, weil du sagst, ne, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg, wirklich zu wissen, was bedeutet eigentlich Erfolg für mich? Ja, wann bin ich eigentlich wirklich erfüllt? Was ist das, was für mich richtig ist? Aber vor allem ist es dieses eigene Reflektiertsein, ja, sich selber beobachten können, sich selber einschätzen zu können, nicht nur das, was passiert, damit entsprechend umzugehen, sondern auch das, wie ich agiere. Ja, es kommt irgendein Reiz rein, was weiß ich, da ist ein Konflikt und dann mal zu sagen, ja, was ist eigentlich meins, was ist eigentlich deins, ja, was macht es mit mir, warum bin ich so aufgestellt, warum triggert es mich, was denke ich jetzt gerade, kann ich was anderes denken, wie handle ich gerade, wie könnte ich anders denken, mal einen Schritt zurück machen, ja, also diese Reflektiertheit durch Persönlichkeitsentwicklung ist ja, ich werde mir meiner Muster klar, ich werde mir meiner Handlung, meiner Emotionen und so weiter klar und dass ich eben nicht so blind drauf loslebe, blind drauf los agiere, sondern immer eigentlich auch hier wieder die Metaebene, ja, immer klar, aha, ne, wie bin ich eigentlich aufgestellt, also je bewusster man ist, desto mental stärker ist man ja sozusagen, wie auf so einer hypothetischen Skala, ne, von sozusagen, wie stark ist mein Mindset, ist ja eigentlich immer nur, wie bewusst bin ich mir meiner Themen und meiner Dinge und es geht nie darum, keine zu haben oder keine Herausforderung zu haben, sondern das anzunehmen und zu sagen, okay, das ist so und ja, drauf zu schauen, was kann ich jetzt machen, um das zu verändern? Was kann eine andere Perspektive sein? Und eben mit dem, was da ist und wie man aufgestellt ist, gut arbeiten zu können. Das heißt, so dieses eigene Reflektiertsein, ja, sich selber kennen, seine Glaubenssätze klar haben, daran arbeiten, und aber natürlich auch ganz wichtig, so, gerade jetzt auch im beruflichen Zusammenhang, natürlich der Umgang mit anderen, ne, was ich eben schon meinte, was ist meins, was ist deins, wie geht eigentlich, gewaltfreie Kommunikation, ja, wie kann ich meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Grenzen so äußern, dass ich damit für mich im Reinen bin, dass es aber auch für andere im Zweifel okay sein kann, wobei die Verantwortung natürlich immer nur bei sich liegt. Also ich glaube, also für mich ist so gar nicht vorstellbar, wie man ein Leben führen kann, sozusagen ohne sich dem eigenen bewusst zu sein, ja, dem, was da passiert innerlich. Und ich glaube auch, die Welt wäre einfach eine bessere, wenn wir alle eben uns unserer Themen, unserer Auswirkungen bewusst sind. Würden Konflikte anders laufen, ja, es gäbe keine Kriege, es gäbe gar nicht diese Massen an Konflikten, wo man auch so aneinander vorbeiredet, sondern wenn wir alle irgendwie bedürfnisorientiert kommunizieren würden und uns unserer eigenen klar sind, ich glaube, dann haben wir alle einfach eine viel, viel höhere Zufriedenheit, ja, und auch einen höheren Erfolg in dem, was wir machen.
Da kann man überhaupt nichts dagegen sagen, sehe ich ganz genauso. Vielleicht jetzt noch ein bisschen extra Mehrwert für unsere Studis und Referendarinnen und Referendare. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Du sagst, es gibt drei Säulen des Erfolgs im Studium und im Referendariat. Und das wäre eben Lerninhalt, klar, um den komme ich nicht drum rum. Im Wesentlichen aber auch Lernstrategie und mentale Stärke. Magst du uns zu den drei Säulen so ein bisschen was erzählen aus deinen Coachings?
Ja, absolut, genau. Also wie du gerade sagst, eine Lerninhalt, so, das ist einfach die Frage, was muss ich am Ende des Tages können? Ja, das ist das, was in Klausuren, mündlichen Prüfungen, wie auch immer abgefragt wird, wo es wirklich ja um das Inhaltliche geht, was man an der Uni lernt oder im REP oder später eben in den AGs, am OLG, wie auch immer. Dann sozusagen, und das sind jetzt diese beiden Säulen, denen wir uns eben intensiv widmen, einmal das ganze Thema Lernstrategie. Da ist sowas drin, wie was wir eben schon so ein bisschen hatten, was bin ich vielleicht für ein Lerntyp, wie kann ich jetzt, was ist auch so die Herangehensweise sehr von neuem Lernstoff, wie mache ich das, mit welchen Materialien, wie aus dem Gesetz und so weiter und so fort. Dann auch das ganze, oder wie ist das mit Wiederholungen, mit Merktechniken und so weiter und so fort. Dann auch das ganze Thema Lernorganisation, ja, das ist so dieses auch Lernplanerische, wie sieht ein richtig guter Lernplan aus, lernpsychologisch, wie lange lernen, wie stelle ich mich gut auf, wie ist das mit Ablenkungsfaktoren, Fokus, Motivation und so weiter und so fort. Genau, Klausurstrategie, also wie schreibe ich eine richtig gute Klausur, auch jetzt nicht allzu juristisch, inhaltlich sozusagen, sagen, was weiß ich, das sind jetzt hier die Ansprüche XY, sondern wirklich, wie mache ich das, eine gute Schwerpunktsetzung, wie mache ich das zeitlich sinnvoll mit der Lösungsskizze und so weiter und so fort, also eben das ganze Wie, ja, das ist so das Oberthema Lernstrategie. Und dann ganz groß eben auch das Thema mentale Stärke. Das ist so, ne, alles zu der Frage, wie kann ich jetzt sozusagen resilient und motiviert über einen langen Zeitraum da durchgehen? Was hat das mit Glaubenssätzen, mit Lernblockaden auf sich? Wie ist das auch mit, ich nenne das Stress, also präventives und akutes Stressmanagement, so bezogen auf Jura immer wirklich, wie ist das mit gesunden Lernroutinen? Wie gehe ich gut so durch meinen Tag, dass ich über einen langen Zeitraum leisten kann, und dann aber auch akutes Stressmanagement, ja, also wie mache ich das in einer konkreten Klausursituation, wenn ich jetzt da bin und das Gefühl habe, oh Gott, jetzt sitze ich vor dem weißen Blatt, mir fällt nichts ein und so. Also all das sind diese Themen, und dann eben ganz viel so diese psychologischen Dinge einfach, wie kann ich mein volles Potenzial entfalten. So kann man das gut runterbrechen. Genau, und jetzt habe ich eben ganz frisch sozusagen auch diese Online-Kurse zu den Themen, also eben zu Säule 2 und 3 sozusagen, mein gesamtes Coaching-Wissen mit interaktiven Interventionen und so weiter, alles, was es zu wissen gibt, viele Stunden gesprochenes Wort und nochmal das Gleiche an sozusagen Interventionszeit obendrauf. Genau, da kann man sich einfach wirklich rundherum aufstellen mit genau dem, was es zu wissen gibt, so für Studium, erstes Examen und zweites Examen speziell sozusagen zugeschnitten.
Ja, habe ich in den Stories gesehen auf Instagram, dass du da ganz, ganz fleißig am Stricken warst. Was ich auch bei dir gelesen habe, ich glaube auch auf Instagram, ist ein Stichwort, das immer und immer wieder bei dir fällt. Und das dürfte nicht nur für die Studis interessant sein, sondern auch für uns Anwältinnen, Richterinnen, Anwälte, Richter. Ich lese bei dir immer wieder was von Toxic Positivity. Was genau meinst du damit und welchen Einfluss hat das auf uns und was kann man vielleicht dagegen tun?
Ja, das ist einfach ein spannender Begriff, ne, der so bedeutet einfach die Situation, dass legitime Gefühle unterdrückt oder bagatellisiert werden, ja, bei sich oder anderen. Also, dass man nicht richtig hinschaut, dass man das eigene nicht so ernst nimmt, dass man einfach nur so dieses hat, so, ach komm, nimm's nicht so schwer, ja komm, wir sind da alle schon, mussten da irgendwie alle schon durch, ja, aber lächel doch mal, weißt du, so einfach dieses, es sich so ein bisschen zu einfach machen, was dann einfach nicht so nachhaltig wirken kann und was eben oft einfach was ist, was dann vielleicht auch eher so das Coaching verschreit, wo man das Gefühl hat, ach ja, es geht doch einfach nur darum zu sagen, du schaffst das schon und dann schaffst du das, sondern zu sagen, nee, und auch so für diese eigene Herangehensweise, das darf erstmal auch da sein, wie wir es auch hatten vorhin, einfach mal sagen, was macht jetzt Jura eigentlich herausfordernd, und ja, so ist das, ja, und auch so für dieses, ist ein ganz wichtiger psychologischer Prozess, auch diese, erstmal diese Annahme, ja, für sich das klar zu haben, zu sagen, ja, so ist das, ne, ja, das ist jetzt herausfordernd, ja, ich bin jetzt aufgeregt von meinem Vortrag, ja, ich, was auch immer, ja, das ist so. Oder negative Gefühle auch durchzufühlen, zu sagen, ich nehme das an, weil nur dann kann es auch besser werden, ja, ich nehme das erstmal an, ich fühle das erstmal durch und das ist auch okay so, ja, das Leben muss nicht immer nur Happy Life sein, sonst ist es nicht richtig gespielt oder so, sondern das darf sein, das gehört dazu und das ist auch okay. Und dann im zweiten Schritt heißt es aber nicht, dass ich jetzt nicht damit was machen kann, sondern im Gegenteil, ja, ich kann das annehmen und dann umso besser damit arbeiten. Sagen, was macht das mit mir, ja, wie kann ich das anders framen, also welchen anderen Rahmen kann ich der Sache geben, wo kann ich mich anders aufstellen, wo kann ich mir in die Leichtigkeit, Freude, Erfüllung, was auch immer kommen. Also da hinzugucken und auch Dinge ernst zu nehmen, auch bei anderen. Ich glaube, das ist eben gerade auch in dem juristischen Umfeld einfach ein toller und wichtiger Schlüssel, selber offen zu kommunizieren, was ist da und dass das auch sein darf, aber auch andere zu fragen, Dinge zu sehen und auch das ernst zu nehmen und sich mit diesen Dingen einfach wie selbstverständlich auch beschäftigen. Ah, da geht's jetzt gerade der Kollege nicht so schlecht, oder wie ist es mir eigentlich ergangen, als vorhin der Chef, die Chefin mit mir so und so gesprochen hat, und dann darf ich das auch ansprechen, oder was wünsche ich mir für eine Kommunikation im Team oder wie auch immer. Also das darf alles sein und dann kann man auch daran arbeiten, ja.
Ich glaube, das darf nicht nur sein, sondern es muss auch sein. Also das Leben ist einfach kein Ponyhof und ich bin nicht jede Sekunde glücklich und zufrieden, sondern manchmal bewegt mich was oder trifft mich. Und ich glaube auch, dass man das durchaus kommunizieren sollte. Du hast eben noch ein super, super Stichwort geliefert, und zwar gesunde und produktive Routinen. etablieren, ist sehr, sehr wichtig. Was könnten das für Routinen sein? Dann können alle Lauscher sich gleich noch was mitnehmen und das vielleicht gleich ausprobieren. Wie gehe ich an sowas ran? Wie etabliere ich dauerhaft eine gesunde Routine oder eine produktive Routine? Und was könnte das für eine Routine sein?
Ja, Routinen sind natürlich erstmal einfach was Tolles, weil alles, was so eine Routine ist, da denken wir dann nicht mehr aktiv drüber nach und wägen jedes Mal aufs Neue ab, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern die Entscheidung ist dir im Zweifel abgenommen, weil es ist schon eine Routine, ne? So wie wir auch nicht mehr aktiv uns jeden Abend entscheiden, ach, putze ich jetzt die Zähne oder heute vielleicht mal nicht. Nee, ganz automatisch, ne? Und deswegen ist das natürlich für gerade da, wo auch Leistung stattfindet oder wo man einfach sagt, ich will auch ein besseres Wohlbefinden kommen mit verschiedenen Dingen oder wieder mehr Sport machen oder was auch immer, ist eine Routine natürlich einfach eine super Sache, weil dann unser ganzes System schon ganz automatisch drin hat, das ist jetzt dran, ja? Und dann geht das ins Unterbewusstsein über und dann braucht man da gar nicht mehr nachdenken. Im Zweifel, es fehlt sogar was, wenn man es dann irgendwann nicht mehr machen würde. Das heißt, erstmal sind Routinen natürlich eine super Sache für Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit, Dinge auch hinbekommen, wie jetzt zum Beispiel auf ein Examen sich vorzubereiten mit ganz routinierten Lernzeiten und so. Dann ist es auch so, dass zum Beispiel unser Hirn sich eben sehr gut angewöhnen kann, auch zu bestimmten Zeiten sehr fokussiert oder im Erholungszustand zu sein. Das heißt, sowas wie jetzt einfach routiniert mit der Arbeit, wenn ich jetzt irgendwie die Freiheit habe, wann fange ich an, weil ich mache Home oder ich habe irgendwie flexible Arbeitszeiten, ich könnte jetzt irgendwie um 8 am Montag, am Dienstag um 9 und am Mittwoch um 10 anfangen, dann eher zur gleichen Uhrzeit anzufangen, weil einfach wir dann uns ganz aktiv in einem besonderen Wach oder später zur Mittagszeit auch ganz automatisch in unser kleines Mittagsschläfchen fallen, wenn wir das wollen und so. Das heißt, Routinen mega, weil unser Körper ja auch sehr routiniert einfach funktioniert, ne? Was jetzt wirklich auch Leistung angeht. Genau, und dann so gibt's natürlich tausend Ideen für tolle Routinen, ja, dass man schon irgendwie mit der Morgenroutine sagt, das ist auch mal so ein kleiner psychologischer Hack, finden viele toll, einfach zu sagen, ich starte damit, dass ich auf jeden Fall mal mein Bett mache. Ja, das ist irgendwie nicht mal eine Minute, aber ich selber gebe mir schon das Bild von mir heute als aufgeräumte Person, die ihre Sachen anpackt. Ja, Kleinigkeit. Was ich persönlich immer mache, was ich super finde, ist mein Morning Walk, ja, so heißt das bei mir, einfach wirklich, egal welches Wetter ist, einmal kurz, mal mindestens irgendwie eine Viertelstunde raus, auch ganz ohne Hund, einfach nur zu sagen, ich habe Tageslicht, ja, ich habe frische Luft, ich habe also Sauerstoff, ich habe Bewegung, ich bin wach, egal was ich danach mache, ja, gerade auch so mit im Homeoffice arbeiten ist natürlich auch toll, einmal dieses Gefühl von, ich gehe einmal raus, ich gehe wohin, auch wenn ich dann wieder zu mir nach Hause gehe oder so, also sich Morgenroutinen anzugewöhnen, ja, vielleicht eine kleine 5-Minuten-Meditation oder wenn es einfach nur ein Sitzen in Stille ist, mit den eigenen Gedanken mal wirklich 5 Minuten aktiv den Kaffee oder die Tasse Tee trinken, ohne am Handy zu sein oder irgendwelche Gedanken zu haben, sich wirklich einfach nur 5 Minuten am Tag nehmen, vielleicht eine Intention für den Tag setzen, ja, wie will ich heute meinen Tag verbringen, vielleicht sogar dahin kommen, nichts zu denken, sondern wirklich in diese Meditationspraxis, die auch für Leistungsfähigkeit, auch fürs Konzentrieren und so wahnsinnig gut ist. Also es gibt 1 Million Dinge, die ich dir jetzt aufzählen könnte, sozusagen tolle Morgenroutinen, Möglichkeiten im Alltag natürlich, vor allem diese festen Zeitslots auch beim Lernen. Abends, ja, was weiß ich, die 3 Dinge aufschreiben, die kleine Dankbarkeitsliste, für die ich dankbar bin, ja, oder was hat heute gut funktioniert. Also, was wir vorhin auch schon so gesprochen hatten, eben den Fokus auf positive Dinge legen, damit das dann auch größer werden kann, ja. Und sich das einfach reinholen durch wirklich so Kleinigkeiten am Tag. Also, was gibt's Besseres?
Finde ich auch. Und das gerade mit diesem, egal, nennst Dankbarkeitstagebuch oder, deine 3 Dinge, die du einfach festhältst, die gut gelaufen sind, finde ich von unschätzbarem Wert, weil es fallen einem wirklich immer 3 gute Sachen ein, die an dem Tag passiert sind oder am Tag vorher, je nachdem, ob du es eben morgens oder abends machst. Und das Erstaunliche ist, wenn man da mal zurückblättert nach so ein paar Wochen, einfach mal guckt, was man sich aufnotiert hat, die Hälfte dieser Dinge hätte man sonst einfach vergessen, weil wir dazu neigen, uns negative Erlebnisse zu merken oder richtig, richtig gute. Aber die vielen kleinen guten Dinge, die einem so passieren, die vergisst man einfach wieder. Sei es ein Kompliment oder ein Lob vom Chef oder was auch immer. Es gibt immer 3 Sachen, die gut gelaufen sind. Finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp. Und euch Lauschern verlinke ich mal noch eine Folge in den Shownotes mit Alex Granz. Da habe ich mich nämlich auch über Morgenroutinen und positive Einstellungen unterhalten. Fand ich auch eine ganz, ganz tolle Folge. Verlinke ich euch nochmal. Miren, ich habe ja alles bei dir durchgeflöht, nicht nur Instagram, sondern auch deine Homepage und habe mir einfach so ein paar Tipps oder Ratschläge raus notiert, die ich jetzt gern mit dir durchgehen würde für unsere Lauscher und vielleicht kannst du dazu einfach jeweils noch ein bisschen was ausführen. Was bedeutet das für uns und wie kriegt man das hin? Ein Tipp, den ich gesehen habe, der mir sehr gut gefallen hat, lebe Schritt für Schritt. feiere deine Erfolge und seien sie auch noch so klein. Klingt jetzt gut, aber wie konkret mache ich das? Wäre dann das auch sowas mit dem Dankbarkeitstagebuch? Notiere ich mir das oder was hast du für Tipps?
Genau, klar. Ne? Auch solche Kleinigkeiten wie diese Routinen finde ich auch toll, was du sagst. Und da fällt mir auch, um nochmal kurz Bezug zu nehmen zu dem, was du sagst, ein, ja auch so dieses, wenn ich mir abends so etwas aufschreibe, dann schaue ich ja auch tagsüber schon viel mehr nach dem, was ist eigentlich gut, weil ich will ja heute Abend drei Dinge aufschreiben. Das heißt, es geht ja immer darum, seinen Blick für das Positive oder was auch immer man möchte, ja, für das, was gerade gut gelingt, für das, was wie auch immer für einen sich gerade richtig und gut anfühlt, dafür den Blick zu öffnen und das, wie gesagt, größer werden zu lassen, sich darauf zu fokussieren und dann kommt auch, ja, umso mehr zurück und das bedingt sich natürlich gegenseitig. Also ich finde einfach dieses, sich immer wieder positive Dinge aufzuschreiben, allein weil dann, ne, du schon diese auch am Tag mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erlebst und fokussierst, toll. Genau, genau, lebe Schritt für Schritt, ganz viele verschiedene Perspektiven, die man da natürlich einnehmen kann. Beim Lernen, ja, also für die Studis oder Refis, was ich eben viel auch da immer sage, ist, dass, weil das ja einfach auch so ein bisschen beinhaltet, wenn man jetzt irgendwie schon, oh Gott, das ganze Examen oder ja, ich muss dann alles können und so, das kann natürlich eher irgendwie mit Sorgen verbunden sein, als wirklich zu sagen, ich fokussiere mich auf, was weiß ich, meinen nächsten Lernblock, auf die nächste Klausur, auf das nächste Thema. Und habe nicht auch dauerhaft schon die eine große, ja, im Zweifel noch angstbesetzte Sache vor mir, sondern ich bin da, wo ich gerade bin. Ja, das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, aber auch einfach mit sinnvollem Lernen. Ja, ich bin da, wo ich gerade bin, Schritt für Schritt, wie bei so einer Treppe. Ja, da kann es manchmal Angst machen, direkt nach oben zu gucken. Aber wenn ich einfach bei der Stufe bleibe, bei der ich gerade bin, dann erscheint auch die nächste schon mal nicht so hoch sozusagen und höher wird es dann immer automatisch. Ne? Und man darf auch immer nicht vergessen, dass man ja auch wächst mit dem, was man da macht. Also da, wo du dich befindest, egal ob das jetzt, ne, beim Lernen ist oder für einen Berufseinsteiger vielleicht oder eine Berufseinsteigerin, bei dem, oh Gott, wie wachse ich hier ins Team oder in die Abläufe oder jemand, der gerade frisch Richterin ist, ja, oh Gott, die Verhandlungsführung oder so. Das gilt ja für alles, zu sagen, okay, heute ist der Tag, die eine Frage, das darf so sein und ne, nicht immer von sich selber auch schon diese Erwartung zu haben, ich muss sofort alles, ja, bei Jura immer so dieses, ich muss sofort alles können, wissen, Dings, sonst bin ich, ne, in der Hierarchiestufe und überhaupt in diesem Stress und dann gibt's die, die so krass in Jura sind und dann gibt's mich, nee, mal durchatmen, Schritt für Schritt, es ist alles gut, du bist gut, wir sind alle nur Menschen, wir kochen alle nur mit Wasser. Das vielleicht dazu, genau, und genau, also und da vielleicht auch nochmal, genau, es hat eben ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, weil ich meinte, klar, einerseits für die Leistungsfähigkeit, weil du dir eben mit einer weniger hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie Ängste, Blockaden und so weiter reinholst, aber auch Achtsamkeit und Aufmerksamkeit lässt uns natürlich auch einfach da wahnsinnig viel zufriedener werden, viel leistungsfähiger, ja, zu sagen, wo bin ich, ja, ich fokussiere mich auf das Hier und Jetzt und wie du auch vorhin mit der Angst meintest, ne, das andere ist ja eh noch nicht da, die Angst ist ja eben die Angst und nicht die Realität, ja, und die Angst ist auch nie eine gute Beraterin, sondern immer nur die Möglichkeiten und auch die liegen in der Zukunft, aber das, was du wirklich beackern kannst, ist das, was jetzt gerade vor dir liegt. Genau, und mit dem, das ist auch so ein bisschen verwandt mit diesem feiere Erfolge und seien sie noch so klein, das ist ja auch was in Jura, ne, wir haben ja oft einfach so ein bisschen diese Fehlerkultur, dass natürlich an der Klausur nicht steht, ach Mensch, das haben sie aber super gemacht, den Streit ganz toll irgendwie hier ausgelegt, sondern was fehlte, ne? Wo geht's von oben nach unten, welche Punkte sind nicht bearbeitet, nicht tief
abwegig
genug,
also wenn man sich mal die
abwegig, wie können sie nur und so weiter. Also ne, das ist ja natürlich irgendwie eine, auch eine Art der Kommunikation, die nicht gerade motivierend ist, immer nur die Fehler und das Fehlende sozusagen gesagt zu bekommen und auch immer mit diesem Blick auf Jura, was kann ich alles noch nicht. Und damals zu sagen, ey, ist doch ein mega Erfolg, ich habe diese Klausur geschrieben, ich bin sogar fertig geworden, ja, oder ich habe sie sogar abgegeben, ist doch super, ja, ich habe sogar einen Punkt dafür bekommen und irgendwann vielleicht sogar, Mensch, ich habe die erste Klausur sogar bestanden oder vielleicht mal irgendwann drei in Folge, ist doch mega, ja, dass sozusagen der Erwartungshorizont nicht immer ist, ich kann schon alles und wie viel von 18 Punkten habe ich jetzt, sondern egal, ja, ich starte bei null und da, wo ich jetzt bin, bin ich schon gelandet, ist doch der Hammer, ja, und auch jede Note jetzt ist, sagt ja noch nichts über die Endnote aus, weil die ist ja jetzt in meiner Übungsphase. Das hat, macht ja gar keinen Sinn, jetzt schon zu gucken, oh Gott, wie ist es dann im echten Examen? Ja, also man ist da einfach für sich selber auch verantwortlich für die guten Gefühle, für das sein eigener Cheerleader sein, sich kleine Erfolge feiern, ja, ergebnisunabhängig auch zu belohnen. Ich habe die Woche durchgestanden, die Lernwoche ist doch mega. Ja, da mache ich jetzt was Schönes und nicht nur, ich habe Note XY und nur dann habe ich was Schönes verdient. Also da ganz doll die Verantwortung für das eigene Wellbeing auch zu übernehmen und einfach super selbstfürsorglich mit sich selber umzugehen. Ich glaube, da liegt eine wahnsinnige Kraft drin.
Das glaube ich auch. Und daran anknüpfen gibst du ja auch noch immer einen weiteren Tipp. Der spielt da auch ganz doll mit rein, finde ich. Vergleiche dich nicht. Das ist ja auch so ein Credo von dir. Erklär mal so ein bisschen, warum. Also ich sage das auch immer allen meinen Mentees. Ich mache das ja auch ehrenamtlich. bei Legally Female, und das predige ich auch immer. Vergleich dich nicht. Was ist so negativ an permanenten Vergleichen?
Ja, Vergleichen ist immer so ein interessantes Thema, ne? Das spielt immer bei Jura oder in der juristischen Ausbildung für viele eine Rolle. Da wird ganz oft auch in den Coachings darüber gesprochen und das aufgelöst. Also erstmal, auch hier ist jetzt vielleicht auch so ein kleines erstmal annehmen, was ist, oder ein kleines Verständnis und eine kleine Liebe für den Vergleich, weil das ist in uns Menschen einfach schon drin, ja. Unser evolutionärer Zweck ist ja, unsere Gene zu verbreiten, uns fortzupflanzen, und das ist in uns Menschen drin, uns zu vergleichen, weil wir einfach dann ja besonders gute Chancen auf dem Partnermarkt haben, wenn wir einfach unserer Konkurrenz eine Nasenlänge voraus sind. Deswegen gucken wir nach rechts und links, wie machen die das, und ich mach's besser, dann kann ich umso besser meine Gene verbreiten. Ja, also das heißt, das ist erstmal da, und das ist auch okay, aber Gott sei Dank sind wir nicht die Opfer sozusagen unserer Evolution, sondern können an uns arbeiten, an unseren Verhaltensmustern. Und genau, das nennt man dann, ne, Neuroplastizität. Das ist eben so diese Arbeit an den eigenen Gedanken und so, Verhaltensmustern. Und genau, deswegen sozusagen erstmal ist das da, ja, aber es hilft dann eben, hier so auf mehreren Ebenen ranzugehen. Also erstmal so kognitiv, ne, zu sagen, warum macht das eigentlich gar keinen Sinn? Also warum macht, also wenn wir jetzt bei Vergleichen davon sprechen, dass es eben für einen eine negative Auswirkung hat, ne, sonst wäre es ja nicht Thema im Coaching oder irgendwie was dann zu verarbeiten, sondern oft macht das eben mit Leuten, dass sie sich nicht gut fühlen, dass das Negatives bestärkt und so. Und da mal hinzugucken, zu sagen, warum macht es vielleicht überhaupt gar keinen Sinn für dich zu vergleichen? Ne? So nach dem Motto, ja, ich kann mich ja immer nur mit der besten Version meiner selbst vergleichen, oder mit der Version von mir von gestern vergleichen, meine ich genau. Also, ne, wo war ich gestern, wo bin ich heute, wo kann ich morgen sein und so. So, man ist ja nie in den Schuhen einer anderen Person gelaufen. Man weiß nie, wie es der zu Hause geht. Ja, vielleicht sitzt sie 10 Stunden in der Bib und heult dann aber 12 Stunden zu Hause oder wie auch immer. Ja, also wie produktiv ist eine Person, die ich jetzt vielleicht gerade sehe, oder... Ja, selbst wenn eine Person alles weiß und alle Personen um dich rum alles wissen und alle 18 Punkte schreiben, ja, auch dann macht's ja für dich, sozusagen ist es ja völlig egal, wenn du dann deine Note XY schreibst. Also es macht ja erstmal überhaupt gar keinen Sinn, sich zu vergleichen mit anderen Personen, weil du steckst nie in denen, du weißt nicht, was bei denen wirklich los ist. Du siehst ja auch immer nur einen kleinen Ausschnitt. Mit einer Person selber kann man sich nicht vergleichen, weil jeder ist ja seine eigene Person, die nicht vergleichbar ist mit anderen. Und dann eben auch ganz viel, das ist natürlich ganz viel so innere Arbeit, Selbstwertarbeit, ja, die Arbeit an sich zu sagen, wo bin ich vielleicht eigentlich unsicher über die Leistung, weswegen ich dann mir im Außen eine Sicherheit hole, indem ich vergleiche und zu anderen gucke, ja, also das innere Stärken, bei sich stärken, seine Themen auflösen, dann wird das Vergleichen immer weniger interessant, weil man einfach weniger das Bedürfnis hat, im Außen zu schauen und Vergleiche zu suchen, weil man im Inneren sicherer ist, ne? Ja, also es ist so ein bisschen dieses einerseits Verständnis dafür, dass es ja rein rational schon gar keinen Sinn macht, und dann eben einfach die innere Arbeit, durch die das Vergleichen weniger spannend und weniger notwendig wird. Und aber auch, wenn man sich da erwischt bei, dann ist auch okay, ja, da auch eine Großzügigkeit zu haben, zu sagen, jawohl, jetzt habe ich mich wieder verglichen, aber okay, ich lasse ja jetzt nicht mehr zu, dass es mir irgendwie negative Gefühle verursacht, und dann damit weiterarbeiten.
Ja, das glaube ich. Also ich empfinde Vergleiche als wahnsinnig destruktiv. Also wenn ich jetzt in meinem beruflichen Umfeld gucke, ich lerne so unfassbar viele großartige, bewundernswerte Menschen kennen. Egal ob Kolleginnen oder Kollegen, ich finde ganz viele davon wirklich einfach bewundernswert und großartig. Würde ich mich jetzt jedes Mal vergleichen, ich könnte mir ja gleich die Kugel geben. Also deswegen, ich fange da gar nicht erst an, sondern ich versuche mich inspirieren zu lassen. Ich denke wieder, boah, die kann das aber gut, die macht, was weiß ich, eine Morgenroutine oder sonst irgendwas, finde ich super, probiere ich aus. Aber ich vergleiche dann nicht mit mir selbst, weil im Zweifel, und da kommen wir zum nächsten Thema, dem inneren Kritiker, würde ich ja jedes Mal den Kürzeren ziehen. Also warum sollte ich mich vergleichen? Ich kann vielleicht andere Sachen ganz gut oder vielleicht auch besser als diese Person, aber ich muss ja nicht immer eine komplette Person mit mir selbst vergleichen. Wir sind alle unterschiedlich und keiner kann alles gleich gut. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, bei dem man immer wieder ansetzen muss, ich auch bei mir, der innere Kritiker. Hast du da ein paar Tipps? Weil du sagst ja auch, wir müssen zum größten Cheerleader für uns selbst werden. Und der Antagonist dazu ist natürlich der innere Kritiker. Hast du da ein paar Tipps für uns?
Ja, die Arbeit mit dem inneren Kritiker ist so ein bisschen die Arbeit mit einer inneren Stimme, ne? Wenn man das so hat. Also es gibt ja so die unterschiedlichsten Ausprägungen, wie Leute, welche Art von Gedanken sich formen aufgrund ihrer Glaubenssätze, ihrer Prägung und so weiter und so fort. Ja, und wenn da sowas ist wie diese Stimme, die einem so, oh, du bist nicht gut genug, ne? Da mal wirklich im ersten Schritt wirklich zu identifizieren, was sagten die eigentlich? Was sind da ganz konkrete Gedanken? Was ist jetzt eine Situation, in der vielleicht der innere Kritiker, wenn wir ihn dann so nennen wollen, ja, sozusagen diese Seite in mir, wir haben ja alle so ganz viele, ne, Seiten, das kennt man ja auch in so unterschiedlichen Rollen, die wir spielen, dass unterschiedliche Dinge hochkommen, ja, das ist, heißt, vielleicht ist da irgendwo das totale Selbstbewusstsein, dann ist da aber auch irgendwie der innere Kritiker, dann ist aber auch irgendwie die Durchbeißerin und dann ist da aber auch irgendwie die Person, die sagt, ach, ne, was weiß ich, ja, jetzt zeig dich aber mal nicht so, sei nicht so laut, sei nicht zu viel oder was weiß ich. Ja, wir haben ja alle so ganz viele verschiedene Anteile, je nachdem, in welcher Situation wir sind, kommen natürlich unterschiedliche zum Vorschein, aber auch je nachdem, wie wir natürlich geprägt sind, ja, von unserem Elternhaus oder wie auch immer, wer uns erzogen hat, ja, wir haben einfach gewisse Dinge in uns und genau, auch so ausgeprägt ist man ja ungefähr erst so mit 20 Jahren, also das heißt, auch danach machen wir natürlich noch Erfahrungen, die uns prägen, aber ganz besonders eben so auch in diesen ersten Jahren, auch das, was wir noch in der Schule oder vielleicht auch im Studium oder so erlebt haben, kann uns eben prägen, ja, und wenn da dann so ein Glaubenssatz ist, das oft sind ja auch so Glauben, ne, wir alle haben ja Glaubenssätze, positive und negative, nicht immer sind die ja auch so im Bewusstsein, sondern oft ist das ja auch oder im Unbewussten sozusagen. Und da sind dann vielleicht so Glaubenssätze, die so sind, ja, negative Glaubenssätze, du bist nicht gut genug, ja, du kannst das noch nicht, mach das mal besser, was weiß ich, dein Wert ist an deine Leistung geknüpft und so weiter und so fort. Und das sozusagen, wenn wir das so als inneren Kritiker bezeichnen, dann lohnt sich eben da im allerersten Schritt schon einfach für sich selber, wie gesagt, so dieses Identifizieren, was ist eigentlich da? Und dann natürlich, wo kommt es vielleicht her, um einfach mal wie mit der Lupe auf diesen Kritiker mal draufzuhalten, sich nicht von dem so bestimmen lassen und der agiert und ich muss irgendwie danach sozusagen mich fühlen, handeln, wie auch immer, sondern nee, ich gucke den jetzt mal ganz bewusst an. Vielleicht schreibe ich mir mal auf, ne, was sagt denn der ganz genau, in welchen Situationen kommt der eigentlich ganz genau und dann vor allem, was will der eigentlich, was will der vielleicht auch Gutes für mich? Ja, wir alle unsere Persönlichkeitsanteile wollen ja erstmal irgendwas Gutes für uns, auch wenn sich das vielleicht negativ auswirkt. Der, was weiß ich, ja, der dich anpeitscht und will, dass du, der sagt, das ist nie genug, du musst unbedingt ganz schnell ganz viel leisten, der will ja, dass du irgendwas bestehst, damit du was auch immer dann nicht erfahren musst, was dir Angst macht. Ja, oder der Prokrastinierer will ja, dass du dich vor dieser Erfahrung gerade schützt, jetzt lernen zu müssen, was ja für dich gerade schlecht ist. Also da würde ich mal zu sagen, was ist in Anführungsstrichen die positive Absicht dieser Seite, was will der innere Kritiker von mir? Und dann ins Verständnis kommen und sagen, wo war das in der Vergangenheit vielleicht mal wichtig? Warum hat denn der sich so aufgebaut? Warum ist denn diese Seite eigentlich entstanden? Die scheint ja irgendwo mal einen Grund gehabt zu haben, wo sie mich beschützen wollte sozusagen. Und dann sich klar machen, ja, ich bin jetzt heute im Hier und Jetzt, ich bin erwachsen, ich bin die Entscheiderin, ich lasse mich doch nicht von so einer inneren Stimme jetzt irgendwie, im Bus der Emotionen lasse ich die doch nicht jetzt hier am Lenkrad sitzen, sondern die wird mal schön nach hinten platziert und ich übernehme hier die Handlung. Ja, also ganz, ganz viel, wo man eben einfach, ne, und da gibt es jetzt natürlich tausende Coaching-Interventionen, ganz individuell, je nachdem, wo wir jetzt gerade sind, was eine Person braucht und so, wo man eben reingehen kann, mit dieser Stimme arbeiten, die wirklich auch mal aktiv sozusagen, ne, im übertragenen Sinne, aber auch visuell wirklich zur Seite setzen, Handlungsalternativen aufbauen, sich mit der ein bisschen versöhnen, die auch mal sehen und annehmen. Und dann ist das oft schon der erste Schritt, wo die Stimme schon ein kleines bisschen leiser wird, ne?
Ja, glaube ich auch. Wobei ich das Thema innerer Kritiker bei Frauen häufig viel stärker wahrnehme als bei männlichen Kollegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein Eindruck ist, aber das habe ich so in Gesprächen relativ häufig gehört. Und häufig fällt dann auch gleich im selben Satz immer das Wort Perfektionismus. Und du sagst ja, Perfektionismus ist völlig übertrieben. Und ein gesundes Selbstvertrauen ist quasi der wichtigste Gegenspieler des Perfektionismus. Was genau meinst du damit?
Also wenn wir jetzt so in diesem Sprech und in der Erklärung von eben bleiben, sozusagen zu sagen, der innere Kritiker, das ist was sich eigentlich zeigt an negativen Glaubenssätzen, ne? Dann einmal auch zum Verständnis ist es eben so, dass Glaubenssätze bei uns ja wie so eine Art Mangel auslösen, wo wir das Gefühl haben, irgendwas ist nicht gut genug, ja, irgendwas ist stimmt nicht. Und dann will ich sozusagen, um jetzt im Außen gut klarzukommen, baue ich mir da eine Schutzstrategie, um eben diesen empfundenen Mangel auszugleichen. Das heißt, wenn ich jetzt denke, was weiß ich, ja, das Jura-Examen, ich kann das sowieso nicht schaffen, dann kann jetzt eine sogenannte Schutzstrategie eben der Perfektionismus sein. Ja, oder auf einer ganz anderen Ebene, wenn ich jetzt von mir denke, ich bin nicht liebenswert, ich bin irgendwie, was weiß ich, andere Menschen, ich bin nicht gut genug, auch für andere Menschen, die mögen mich nicht oder so, dann kann eine Schutzstrategie sein, total angepasst zu sein. Ja, dass ich total die People-Pleaserin bin, dass ich eher konfliktscheu, eher harmoniebedürftig und so weiter und so fort bin. Das heißt, dass so eine Schutzstrategie dann einfach keine Probleme zu machen, bloß nicht anzuecken, für alle mitzudenken und so. Und genau so ist dann oft eben Perfektionismus eine Schutzstrategie. Ich nenne das dann Lernblockade, ja, da wo es jetzt eben quasi das Lernen auch blockieren kann oder auch natürlich in welchen Sphären wir auch immer unterwegs sind. Das wäre jetzt für die juristische Ausbildung, ansonsten natürlich auch bei der Arbeit und so weiter und so fort. Ich muss es ganz perfekt machen, ich darf keine Fehler machen, weil dann fällt mir nicht das auf die Füße, was mir so große Angst macht, nämlich jetzt zu realisieren oder zu sehen, dass ich vielleicht wirklich nicht gut genug bin. Vielleicht habe ich die Aufgabe jetzt nicht 100% perfekt gemacht. Ja, vielleicht ist irgendjemand unzufrieden. Und wenn ich aber da so eine große Angst davor habe, dann ist natürlich das Mittel, um das nicht aushalten zu müssen, super perfektionistisch zu sein, sich keine Fehler erlauben zu dürfen. Dann wird es natürlich richtig anstrengend. Ne? Also das ist ja einfach nur das, dass es sich eben für viele so negativ anfühlt. Sonst könnte man ja sagen, ja, ist ja nichts falsch mit Perfektionismus. Aber das ist eben oft sozusagen ein Einfallstor zu Anstrengung und ja, nicht gerade der größten Zufriedenheit. Und da so ein bisschen dran zu arbeiten und mehr in diesem, es ist alles okay, ich bin ein Mensch, ich darf Fehler machen, ich bin gut genug, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht perfekt leiste, mein Wert ist nicht mit meiner Person zusammengehörig und so weiter und so fort, dann ist da eben einfach ganz, ganz viel möglich.
Ich finde Perfektionismus auch absolut überschätzt, vor allem wenn man einfach mal ausprobiert. Wir haben ja immer so den Hang 100% geben oder am besten noch mehr, was ja mathematisch gar nicht möglich ist. Mein Tipp ist immer, einfach mal ausprobieren, wie weit du mit 80% kommst. Und wenn man selber das Gefühl hat, ich neige auch dazu, ich will auch immer alles wirklich optimal abliefern, manchmal geht's einfach nicht. Und wenn du dann einfach mal guckst, was passiert denn, wenn ich 80% abliefer, kommt da irgendwas Negatives? Nein, weil du mit deinen 80% oft immer noch ganz, ganz weit vorne bist und das nimmt einfach auch sehr viel Stress, ist so meine Erfahrung. Vielleicht nochmal so ein bisschen ans Eingemachte, damit alle noch ein bisschen Tipps mitnehmen können. Miren, du hast schon gesagt, wir alle sind Menschen, ich bin einer, du bist einer. Es gibt doch bestimmt auch für dich Situationen, in denen du mal an dir zweifelst, extrem aufgeregt bist, ein bisschen Angst hast, whatever. Was machst du konkret in diesen Situationen für dich? Lass mal so ein bisschen die Hosen runter. Hast du einen ultimativen Tipp, der dir immer hilft?
Auf jeden Fall. Genau, verschiedene Sachen. Also wo ich jetzt vor ganz kurzem auf jeden Fall aufgeregt war, auch überraschend aufgeregt war, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich wäre weniger aufgeregt, war jetzt mein Vortrag auf der JuraCon. Ich habe jetzt letzte Woche sozusagen vor vielen echten Menschen gesprochen. Sonst halte ich ja immer viele Online-Vorträge auch vor wirklich hunderten von Leuten. Was ich meinte mit den Unis und so, bin da ganz entspannt. Vor vielen echten Menschen sozusagen, mal mehr, mal weniger. Und da jetzt auf der JuraCon war ich wirklich überraschend nervös. Aber das war dann so ein bisschen dieses... Das ist quasi so ein Tipp oder das ist einfach was ich immer mache. Natürlich bei Angst, Konfrontation, ja, und dieses Wort und. Also, dass man jetzt nicht sagt, wie bei Flugangst, ja, was weiß ich habe Flugangst, deswegen fliege ich nicht. Nee, sondern ich habe Flugangst und ich fliege, ja, oder ich bin jetzt aufgeregt, deswegen sage ich natürlich nicht den Vortrag ab, sondern ich bin aufgeregt und ich halte den Vortrag, ja. Ist ja trotzdem super gelaufen, alle waren happy, der Inhalt kam gut rüber, war ausgebucht, alles war wunderbar und trotzdem ist es okay, dass ich für mich aufgeregt bin, ja, aber jetzt statt mich über mich selber zu ärgern, zu sagen, ach Mensch, da hättest du doch noch, was weiß ich, deine Stimme hätte noch selbstsicherer klingen können, denke ich mir, nee, super, im April bin ich auf den nächsten eingeladen, perfekt, dann ist das mein super Übungsspot, um da weiter über mich hinauszuwachsen, ja, also immer Dinge, die sind, wo man sich vielleicht noch nicht ganz unwohl fühlt, einfach wirklich wie eine Einladung für Wachstum verstehen und das ist einfach was für mich sehr, sehr gut funktioniert, zu sagen, ja, und dann erst recht. Ja, klar, ich will doch weiter wachsen, ja. Und so werden Dinge, die sich vielleicht am Anfang anfühlen, wie ganz doll über die Komfortzone hinausgehen, natürlich irgendwann Normalität. Und ja, ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, was ich immer mache, auf jeden Fall vor Aufregung, vor Dingen oder da auch gemacht habe. Einmal, was ich gehört habe, ist so ein Lied, was bilaterale Stimulation macht. Das ist auch wie bei Wingwave oder EMDR, das sind jetzt nochmal neue Begriffe, aber wo man eben durch dieses Winken sozusagen rechts, links auch seine ja, Emotionen und so ein bisschen runterfahren kann. Das kann man mal googeln, wen das interessiert. Bilaterale Stimulation, klopfen, das ist natürlich mein Ding, was ich immer mache. Kurz vorher einmal klopfen, das hilft mir einfach wahnsinnig gut. Atemtechniken, zum Beispiel jetzt auch so bei so Einschlafgeschichten oder sowas, ja, wenn man merkt, oh, morgen habe ich irgendwie Examen, bin total aufgeregt oder so, wirklich mit Atemtechniken zu arbeiten, also einfach auch hier wieder den Körper nutzen, um sich selber runterzufahren. Genau, und ansonsten auch mit Situationen, wo du sagst, wo ich an mir zweifle oder so, war jetzt natürlich viel eben genau diese Komfortzonensituation auch am Anfang mit der Gründung und so, aber was ich einfach mache, ich bin einfach ein dauerhafter, in dauerhaftem Coaching selber für mich und nutze das einfach für alles, ne, um eben genau das zu beobachten, so, wie geht's mir gerade, was will ich irgendwie besser machen, was sind meine nächsten Ziele, wie will ich mich aufstellen, jetzt auch, wo ich die ersten Personen habe, die so für mich arbeiten, ne, wie will ich selber Führungskraft sein, wie will ich kommunizieren, wie will ich meine Arbeit so machen, dass sie mich erfüllt und so, also, oder auch wenn jetzt irgendwelche Themen, Konflikte oder was auch immer aufpoppen, oder aufpoppen würden, dass man da einfach immer auf einer zweiten Ebene sich damit beschäftigt. Und das mache ich eigentlich fast dauerhaft. Und ja, so damit geht es mir sehr, sehr gut.
Ja, du hast natürlich das Glück, du sitzt ja an der Quelle. Das ist ja, ja super praktisch, kannst du ja immer gleich selber coachen. Ich habe auch so ein paar Kleinigkeiten, die ich immer mache. Wenn es Dinge sind, wo ich Sorge habe, kriege ich das so hin, wie ich mir das vorstelle. Ich visualisiere. Also ich nehme mir dann wirklich Zeit, setze mich morgens hin und stelle mir die Situation vor und wie ich sie bewältige. Ehrlicherweise beruflich muss ich das gar nicht so oft machen. Da reichen auch kurze Affirmationen. Das finde ich auch immer ganz hilfreich, irgendwie kurz davor sich eine Affirmation aufschreiben, die nochmal lesen und nachhallen lassen und dann gehst du mit diesem Gefühl rein. Also wenn ich einen Vortrag halte, schreibe ich mir sowas auf wie, du bist spritzig und eloquent. Du hast was zu sagen, was die Leute hören wollen. So mit der Visualisierung, ich glaube, ich habe das im Podcast schon mal erzählt, habe ich vor der Führerscheinprüfung gemacht, Motorrad. Da hatte ich wirklich immer Schiss, weil ich gleich in den ersten Stunden dreimal flach geparkt habe. Das heißt, jedes Mal vorm Anhalten hatte ich dieses Bild schon wieder, wie ich umfalle. Und dann mache ich es natürlich nochmal. Und da habe ich mich wirklich konsequent jeden Morgen hingesetzt und mir vorgestellt, wie ich das hinkriege. Und ich habe es am Anfang nicht geschafft. Ich konnte es mir noch nicht mal vorstellen. Und irgendwann ging es dann und dann war das Thema auch beseitigt. Also ich finde, das hat sehr, sehr viel Kraft. Also wenn du schaffst, dir was vorzustellen, dann kann es auch möglich werden. Also das sind so die Dinge, mit denen ich ganz gern arbeite. Du hast eben noch ein Stichwort geliefert, da will ich jetzt auch noch kurz drauf eingehen. Wenn wir aufgeregt sind, aber eigentlich schlafen müssen. Du rätst ja auch immer wieder dazu, dass wir dringend auf unseren Schlaf achten sollen, damit wir erfolgreich sein können. Das ist zum Beispiel eins meiner Probleme. Wenn ich richtig Stress habe und wache nachts nur eine Sekunde auf, dann geht das Gedankenkarussell los. Dann kaue ich auf Sachen rum. Mir hilft's immer, dass ich mir dann selbst Nachrichten schicke, damit ich das Problem für den Moment erledigen kann. Weil sonst habe ich immer Angst, dass ich das bis morgen vergessen habe und dann kann ich mich nicht um die Lösung des Problems kümmern. Ich gehöre also zu den Freaks, die die meisten Mails ganz früh am Morgen von sich selbst bekommen haben. Und dann rege ich mich selber immer drüber auf, welcher Arsch mir nachts um 3 eine Mail schickt. Ja, das war ich dann wohl selber. Ich finde es wahnsinnig schwierig, dann abzuschalten. Hast du ein paar Tipps für guten Schlaf zum Abschalten? Was eben so Atemtechniken erwähnt? Was können wir machen, wenn wir einfach nicht in den Schlaf kommen?
Ja, erstmal zu dem, was du sagst, auf jeden Fall natürlich eine gute Idee, ne? So ein bisschen vom Kopf in die Hand sozusagen, das gedanklich weg. Gleichzeitig ist natürlich dieser Griff zum Handy dann vermutlich, sitzt du da jetzt nicht mit Stift und Notizzettel, sondern der Griff zum Handy, das macht natürlich auf einen Schlag leider wegen dem Licht gleich deutlich wacher. Also da würde ich im Zweifel fast von wegkommen, einfach weil du auch da so ein bisschen ins Vertrauen kommen darfst, das, worüber du jetzt nachts grübelst, wenn das wichtig genug ist, dann wird das dir auch morgens im Wachzustand nochmal kommen. Muss man vielleicht ausprobieren. Vielleicht ist das auch der richtige Weg, das zu machen. Ist ja auch jeder anders, aber erstmal natürlich eine gute Idee, wie bei allem, auch im Wachzustand. Alles, was erstmal vom Kopf in die Hand fließen darf, macht den Kopf eins leichter. Ansonsten, ja, für den Schlaf natürlich so Basic-Dinge, ne? Kühler, dunkler Raum, der ruhig ist, wo man irgendwie Stille hat. Ansonsten natürlich auch im Bett selber tatsächlich damit eher nur das Schlafen und so assoziieren, dass man jetzt nicht irgendwie da noch für Leute, die jetzt lernen oder wenn man sich auf eine Präsentation vorbereitet, jetzt irgendwie da noch mit seinen Karteikarten im Bett sitzt oder so. Also, dass dieser Raum auch energetisch, wollte ich jetzt sagen, aber einfach so von diesem eigenen, ja, wie empfinde ich das da, frei ist von Arbeit und wirklich nur für Erholung und Schlaf gedacht ist. Ja, je mehr man da eine gute Trennung hinkriegt, desto besser. Da helfen natürlich so Einschlafrituale wie irgendwie abends nochmal eine warme Badewanne, wenn man das jetzt vielleicht nicht jeden Abend machen will, aber einfach zu sagen, okay, an einem Abend vor, bevor ich irgendwie was anderes habe, einmal nochmal warm, ja, runterfahren, aktiv, eher ein Buch lesen. Auch so 30 Minuten vor dem Einschlafen sollte man den letzten Screen ausgeschaltet haben, sich da vielleicht sogar schon eine Uhrzeit auch festlegen mit Wecker, wo es klingelt, wo man weiß, okay, jetzt muss ich alles ausmachen, weil in einer halben Stunde ungefähr will ich schlafen. Was lesen bringt natürlich wahnsinnig gut runter. Dann, ich bin großer Fan von so Einschlafmeditationen, einfach weil man da den Kopf sozusagen etwas anderes gibt und das macht dann ganz automatisch, dass du runterfährst. Was ich auch gut finde, sind so Bodyscans, ganz generell auch für Achtsamkeit, wenn man mal gerade so das Gefühl hat, ich will irgendwie runterfahren, ins Hier und Jetzt kommen und so, ne, ganz aktiv mal, wie fühlt sich der Fuß an oder mal 5 Sekunden anspannen, 5 Sekunden loslassen, dann in den Unterschenkel und so, also da den ganzen Körper durchgehen, da ist man spätestens ab dem Bauch eingeschlafen. Und genau, dann auch so Atemübungen, meine zwei Atemübungen, Favorites sozusagen, die ich immer rausgebe, ist einmal so diese 4-8-Atmung, die nutze ich auch viel, ist so wirklich 4 Sekunden einatmen und 8 Sekunden ausatmen, ganz easy, weil so dieses länger ausatmen als einatmen, das gibt uns, ne, wir haben so einen Sympathikus und so einen Parasympathikus, der für unsere Entspannung da ist sozusagen. Der denkt dann, ah, wir sind total entspannt und dann entspannen wir uns auch tatsächlich. Das ist wieder so der Körper zuerst und dann denken unsere Gedanken, ah ja, stimmt, so ist das ja und dann machen wir mit. Und also lange ausatmen und dann gibt's auch so eine Atemtechnik, die heißt Boxatmung von der Navy SEAL. Also 4 Sekunden ein, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden aus und 4 Sekunden halten. Also wo ich so wie in eine Box sozusagen. Ich konnte jetzt noch 3 Stunden weiter sprechen. Ich mache nochmal kurz, weil ich finde es ja auch, dass es so ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, aber auch sich so Rituale zu machen, wo man sagt, okay, und jetzt schlafe ich, ja, wie beim Lernen oder Arbeiten, jetzt mache ich mir vielleicht Oropax rein, für wen das was ist, jetzt ziehe ich die Schlafmaske runter, dieses Gefühl, darauf konditioniert zu sein, jetzt zu schlafen, nicht zu spät Sport machen, ja, nicht zu, was ich eben schon meinte mit dem Screen, auch mit so Tageslichtlampen, die ich ja generell super finde fürs Arbeiten, fürs Lernen und so, aber auch das nicht zu spät. Und der Schlaf ist einfach so wichtig, um das nur noch abschließend ganz kurz zu sagen, weil es wirklich einfach so ist, das kann kein Kaffee der Welt ersetzen, die Stunde Schlaf, die dir im Zweifel fehlt, weil da ja das, was passiert jetzt auch fürs Lernen zum Beispiel, ja wirklich die Informationen von Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Ja, alles wird verarbeitet. Das heißt, Themen, die du im Wachzustand hast, das, was du gearbeitet, gelernt hast und so weiter, der Schlaf ist jetzt der Moment, wo sich alles festigt. Und das ist ja das, was wir wollen, dass wir uns die Dinge merken, dass wir Dinge verarbeiten und so. Also ja, das ein kleines, mein kleines Thema zum Schlaf, aber ja, sehr, sehr priorisieren auf jeden Fall.
Finde ich super, werde ich mal ausprobieren. Ich bin ja so ein riesiger Serienfan und momentan gucke ich weiß nicht zum wievielsten Mal, gerade wieder Mentalist. Ich liebe diese Serie. Und der hat gerade in einer Folge gestern oder vorgestern gesagt, zum Einschlafen, ganz banal, falls einem das mit dem, ich kenne das auch mit der 4-8 und so, falls einem das zu kompliziert ist, auf 1 ein, auf 2 aus. Dann konzentrierst du dich einfach so auf dieses 1 und 2 und hörst auf zu denken. Das funktioniert manchmal bei mir, manchmal nicht. Ich werde jetzt mal deine Tipps ausprobieren. Und Mirin, wir bleiben beim Thema Service. Ich bin ganz sicher, dass heute ganz viele Studis zuhören und Referendare und natürlich auch Anwältinnen und Anwälte. Vielleicht so zum Schluss deine 3 ultimativen Tipps, die man auf die Schnelle ab morgen umsetzen kann. Vielleicht einmal für Studis, einmal Referendare und einmal für Kolleginnen und Kollegen. Dann ist für jeden was dabei. Hau raus.
Sehr gerne. Der Service wird groß geschrieben. Genau, für die Studis würde ich sagen, das Wichtigste, was ich auch schon so habe anklingen lassen an einigen Stellen, mach dir eine Metaebene auf. Beschäftige dich super aktiv damit, wie lerne ich richtig. Und eben aber auch Thema mentale Stärke, wie geht's mir? Und ne, hol dir Hilfe, beschäftige dich damit. Guck dahin, sprich mit anderen, Metaebene. So. Tipp Nummer 2. Das sage ich immer bei so Lernstrategie-Themen und so, dass das eigentlich mein wichtigster Tipp ist, was jetzt wirklich so dieses den Lernerfolg angeht. Lern aus dem Gesetz, schau ins Gesetz. Alles, was du machst, beginnt im Gesetz sozusagen. Ja, nicht irgendwie abstrakt in Lehrbüchern sonst wo, sondern das Gesetz, das ist das, was du immer dabei hast. Das ist wie mit dem Körper, ja, was wir vorhin hatten. So, das hast du doch dabei, nutze es doch auch, weil das gibt dir alle Informationen. Ja, Jura hat plötzlich einen Anfang und ein Ende. Ja, guck ins Inhaltsverzeichnis, guck, was steht da. Lest bei einem neuen Kapitel, bei einem neuen Lernkapitel ja erstmal das Kapitel im Gesetz, ja, was steht da eigentlich? Und dann kannst du damit arbeiten. Also das Gesetz wird groß geschrieben bei mir. Und dann auch der Spaß, ja, hab gerade jetzt für Studierende an der Uni wirklich, hab Spaß, schau nach rechts und links, guck mal, was gibt's, ja, von Hochschulgruppen, Veranstaltungen, Angebote nutzen, das Erasmus oder sonst wie Auslandssemester. Hab Spaß, genieß es, guck, was es gibt und probier Dinge aus, probier dich aus. Das ist einfach eine super Zeit, um alles Mögliche auch mal rechts und links zu machen. Und ich finde, das darf man wirklich nutzen. Das für die Studis, für die Refs. Würde ich sagen, ein wichtiger Tipp ist auf jeden Fall, leg deine Prioritäten fest. Also hab immer klar, auch in einer Station, weil wir ja schon gesagt haben, wir haben so viele verschiedene Ebenen. Ne? Wir haben so das Arbeiten, dann aber auch das Lernen, ich habe das Klausurenschreiben und so weiter. Dann habe ich aber auch irgendwo einen Urlaubsanspruch vielleicht in einer Station, in der ich dann zwar irgendwie nur kurz bin, aber da will ich jetzt halt meinen Urlaub nehmen. Ne? Hab wirklich deine Prioritäten klar. Jetzt nicht so mit diesem Gefühl, ich muss jetzt nur bei jedem Stationsausbilder, Stationsausbilderin maximal glänzen, sondern nee, vielleicht ist das gerade die Station, wo es jetzt nicht darum geht, irgendwie den zukünftigen ArbeitgeberInnen irgendwie zu beeindrucken, sondern das ist jetzt die Station, wo ich sage, und hier tauche ich jetzt aber mal richtig ordentlich oder ich mache nochmal die Auslandserfahrung oder so. Also hab deine Prioritäten klar, was will ich aus der einzelnen Station, was ist wann dran und dann auch mutig danach zu gehen. So, das ist auch schon vielleicht Punkt Nummer 2, vertraue in dich. Ja, du hast das schon mal geschafft, ja, es ist viel Stoff, ja, du musst viel lernen, die Zeit ist irgendwie knapp, du schaffst das aber, du schaffst das mit einer richtigen Lernorganisation. Das machen wir auch ganz viel in den sozusagen Lernberatungen, auch mit Refis, wirklich zu gucken, wie kannst du hier die Zeit optimal nutzen und dann kannst du es auch schaffen, dich richtig gut auf dein zweites Examen auch vorzubereiten. Ja? Und vertraue in dich, du schaffst das. Ja? Anderen geht es im Zweifel auch so. Und Tipp Nummer 3 für die ReferendarInnen ist auch so das, was wir vorhin gesagt haben mit den Klausuren. Schreib viele Klausuren. Ja? Hier gilt es nochmal umso mehr, wirklich in die Praxis zu kommen. Ganz viel, ich propagiere immer die Fehlerfreudigkeit, also was wir vorhin schon so ein bisschen gesagt haben, ja, geh da rein, sag, super, ich habe einen Fehler gemacht, ist doch mega, da kann ich jetzt draus lernen, ja, jeden Fehler, den ich jetzt mache, den mache ich nachher im Zweifel nicht nochmal im Examen, ich lerne da was draus, egal wie die Kommunikation der Korrigierenden an der Seite ist, sozusagen, ich freue mich trotzdem über den Fehler. Genau, das vielleicht so für die juristische Ausbildung, was jetzt KollegInnen angeht, sozusagen Anwaltschaft, auch andere juristische Berufe. Thema Nummer 1, würde ich sagen, in den Einzelcoachings ist so Bedürfnisse und Grenzen. Also wie geht's mir mit dem hier eigentlich gerade? Was will ich eigentlich wirklich? Ja, wo will ich mich besser abgrenzen können? Das ist ganz viel auch Selbstwertthema, Organisationsthema aber auch. Rolle, ne? Auch viel Familie, Beruf, was will ich? Also da wirklich... Hier auch wieder die Bewusstsein, ist eigentlich auch Metaebene, ja, ist eigentlich Reflektiertheit und so weiter und so fort. Die Arbeit an sich gibt dir einen professionellen Rahmen, gibt dir den Raum, wo mal nur du zählst, ja, also wo es um dich geht, wo du einfach mal dran sein darfst, eine Stunde in der Woche oder eine Stunde im Monat oder wie auch immer, wo man einfach mal aktiv hinguckt, was brauchst du eigentlich gerade, wie geht's dir eigentlich gerade, wo hast du das Gefühl, da möchtest du gerade was verändern, wer oder was tritt dir gerade auf die Füße, wo möchtest du dich weiterentwickeln? Woran arbeitest du eigentlich gerade, wie läuft's, was brauchst du noch und da einfach die Perspektiven aufzumachen, das ist ja einfach, was im Coaching auch ganz viel passiert, dass wir einfach einen Perspektivwechsel reinkriegen in vielen Dingen, wo man sagt, ah super, ach das kann man ja noch so sehen oder so anders machen, ja, optimieren, wie mache ich das und das, also gar nicht immer nur so, was sind jetzt irgendwie die 5 Tipps zum Stressmanagement, sondern die Leute bringen ja ihr Anliegen mit und wir arbeiten an dem individuell, was jemand mitbringt, ja. Und dass es einfach um einen selber gehen darf und dass man das auch sowas von ernst nimmt, weil nur dann kann man auch im Außen gut funktionieren, eine gute Mutter, eine gute Chefin oder was auch immer zu sein, ja. Da auch auf die Sinnfrage zu achten, sagen, bin ich, und da mal ganz ehrlich zu sich auch sein zu dürfen, bin ich eigentlich wirklich glücklich? Bin ich wirklich erfüllt mit dem, was ich mache? Was will ich vielleicht stattdessen machen? Wo ist es aber angstbesetzt zu sagen, oh Gott, jetzt habe ich ja schon so viele Jahre Jura gemacht, um jetzt mal bei dem großen Fall zu sein von Leuten, die dann eigentlich sagen, oh Gott, ich bin hier eigentlich automatisch gelandet, weil na klar, nach dem ersten Examen kommt das zweite, dann ist der juristische Beruf. Ich habe doch nicht so lange jetzt studiert, um nichts mit Jura zu machen, aber oft erlebe ich das dann oft so, also Karrierecoaching, was ich auch viel mache mit Leuten, wo sie sagen, will ich eine Veränderung, wenn ja, ne, juristisch oder außerjuristisch, was ist es? Bin ich eigentlich wirklich glücklich? Und da mal ganz ehrlich hinhören zu dürfen und auch mal einen Möglichkeitsrahmen eben aufmachen zu dürfen, was wäre es denn eigentlich, wenn ich mal ganz frei denke, was will ich eigentlich wirklich? Ja, da mal hinzugucken. Und Tipp Nummer 3 wäre wirklich, vernetz dich mit anderen, was auch in der juristischen Ausbildung so wichtig ist, aber gerade auch in den Berufen, ja, es gibt so viele tolle Netzwerkveranstaltungen. Im März halte ich einen Vortrag zum Beispiel bei der Anja Schäfer, die ja ganz viel macht in Bezug auf JuristInnen-Netzwerken und so. Es gibt tolle hier in Berlin natürlich viel, aber auch sonst wirklich in allen Städten einfach, was weiß ich, ja, Forum Junge Anwaltschaft, alle möglichen tollen Sachen, wo man sich einfach vernetzen darf und das bringt natürlich so einen unfassbaren Mehrwert. Das zu tun, zu connecten, auf sich zu achten.
Finde ich, das waren hervorragende Tipps und Anja ist ein gutes Stichwort, da durfte ich auch schon mal eine Keynote halten bei einem ihrer Events und mit Anja habe ich im Podcast auch schon gesprochen, die Folge verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Vielen, vielen Dank für diese großartigen Tipps. Großartig ist auch das, was jetzt kommt, nämlich meine persönliche Lieblingskategorie, die 3 Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmotto, Lieblingsband, Lieblingsurteil und für dich habe ich die folgenden 3 Ls, liebe Miren. Wir haben so viel über Persönlichkeitsentwicklung geschrieben. Dein Lieblingsbuch zu dem Thema, vielleicht was für Einsteiger?
Was ich super finde, ist die Psychologin Stefanie Stahl, die eben genau das macht, sozusagen so ein bisschen laienhaft erklärt, ja, für Einsteiger, Einsteigerinnen wirklich diese Themen, ne, Glaubenssätze, Schutzstrategien, in die eigene Reflexion kommen, sich mit seinen Prägungen auseinandersetzen und so weiter und so fort. Da gibt es dieses Buch, was vielleicht auch viele kennen, Das Kind in dir muss Heimat finden, oder was so Beziehungsthemen angeht, Jeder ist beziehungsfähig. Die hat auch ein Buch rausgebracht, das heißt Wer wir sind, was einfach so ein bisschen die Basics von Persönlichkeit, Persönlichkeitsaufbau und so weiter erklärt. Und das finde ich immer toll. Und sie finde ich toll. Sie hat auch zwei Podcasts, Stahl aber herzlich und, wie heißt der andere, So bin ich eben, genau. Und ja, ich finde, sie ist einfach eine gute Person, über die ich auch gestolpert bin vor, keine Ahnung, wann ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, vor 13 Jahren oder so. Und ich finde, sie bietet einfach einen super Einstieg in das Thema. Genau.
Habe ich auch im Regal stehen und sehr gern gelesen. Und ich glaube, es gibt sogar ein Arbeitsbuch zu Das Kind in dir muss Heimat finden. Und ich habe gefeiert, Stahl aber herzlich. Ich finde den Namen schon so großartig. Podcast, gutes Stichwort. Bleiben wir doch dabei, dein Lieblingspodcast. Außer diesem hier natürlich.
Ich wollte es gerade sagen, außer diesem hier, außer dieser Folge. Genau, was ich gut finde, ich weiß gar nicht, ob er noch aktuelle Folgen hat, auf jeden Fall habe ich das vor einer Weile wirklich durchgesuchtet, war Dr. Leon Winscheid in extremen Köpfen. Also der spricht dann immer mit Personen, die eben, ich sage mal, Außergewöhnliches erlebt haben. Also irgendwie eine Frau, die Auschwitz überlebt hat, oder eine Person, die irgendwie lange in einem chinesischen Gefängnis war, oder eine, die irgendwie zwangsverheiratet wurde, jemand, der einer Sekte entkommen ist und so weiter und so fort. Also wirklich einfach so ganz, ich finde, da kann man einfach so die psychologischen Zusammenhänge oft nochmal anders erkennen und einfach, extreme Köpfe. Also das ist was, finde ich spannend. Wenn es leicht und lustig sein soll, höre ich immer mal Gemischtes Hack. Seit neuestem auch immer so ein bisschen kennst du? Lass das, ja. Daumen nach oben. Und aber das ist halt so locker, stimmungsaufheiternd. Und was ich ganz gut finde, ist Sascha Lobo, den ich ja irgendwie sehr intelligent und feministisch und überhaupt finde und der gut über Dinge spricht. Und seine Frau haben so einen Podcast, der heißt Feel the News, wo sie über so aktuelle, tagesaktuelle Themen einfach sprechen und das so ein bisschen aufmachen und so ein bisschen, so Fokusthemen haben sozusagen. Finde ich irgendwie auch gut.
Also das spricht jetzt,
Podcast, du merkst das schon.
Ja, das spricht jetzt nicht für mich, von den genannten kannte ich nämlich nur Gemischtes Hack. Und großartig, ich bin ein Riesenfan. Es gab ja dann auch Videopodcasts, einzelne, da wurde es live auf der Bühne aufgezeigt, konnte man auch gucken. Habe ich sehr gefeiert, fand ich großartig. Die anderen beiden klingen auch spannend, wobei in extremen Köpfen hieß es, glaube ich, wäre mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu harter Tobak für zwischendurch. Ich konsumiere gerne Unterhaltsames. Ich liebe zum Beispiel, ich bin ein großer Till Reiners-Fan, ich liebe Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier. Finde ich sensationell, muss ich auch immer sofort hören. Und ich mochte, weiß gar nicht, ob die noch Folgen machen, bin auch ein großer Fan von Julius Fischer, Team Totale Zerredung. Fand ich auch ganz, ganz großartig, kann ich allen nur empfehlen. Dann haben wir einen L noch, deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Was machst du, wenn du Zeit für dich hast?
Also neben dem, wenn ich Zeit für mich habe, sozusagen irgendwie an mir selber dann auch arbeiten, mich weiterentwickeln und so, aber wenn du sagst Freizeitbeschäftigung, ist es auf jeden Fall Reisen. Also das ist auch ein Grund, warum ich ein digitales Unternehmen aufgebaut habe. Wir coachen ja vor allem online und so, weil ich einfach örtlich unabhängig bin. Also ich liebe hier mal in Berlin, aber ich liebe es, wenn es kalt wird, in irgendwelchen sonnigen Ländern zu sein. Und bin quasi schon auf dem Absprung nach Thailand für diesen Winter und arbeite dann natürlich trotzdem und liebe das. Und es würde mir auch fehlen, aber einfach aus der Sonne sozusagen. Das heißt, ich bin ganz viel unterwegs gleichzeitig.
Und ich gucke hier gerade aus dem Fenster und ich fühle das so dermaßen. Ich wäre auch gern auf dem Sprung nach Thailand. Bin ich leider nicht, aber ich konnte das auch schon in ein paar Jahren mir gönnen. Mal einfach so zumindest 3 Wochen im Winter, wenn es hier so ganz furchtbar ist. Ich bin kein Kind des Winters. Ich hasse den Winter. Und vor allem Winter ist ja hier in Berlin nie, oh, wir haben Sonnenschein und wir haben Schnee, sondern es ist ja einfach immer richtig fies. Das ist eine hervorragende Freizeitbeschäftigung. Ich wünsche dir dann jetzt schon eine gute Reise und gute Erholung. Liebe Mirin, tausend Dank für diese spannenden Einblicke und für die ganzen wertvollen Tipps. Wertvoll sind hoffentlich auch diese paar Hinweise an unsere Lauscher da draußen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht-interessant. Folgt uns bitte auch auf YouTube, verlinke ich euch in den Shownotes. Werft mal einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und Shownotes war ein gutes Stichwort, nämlich alles, worüber wir heute gesprochen haben, habe ich euch da nochmal verlinkt. Liebe Merin, ich danke dir sehr für dieses wirklich wunderbare Gespräch. Ich habe super viel gelernt. Ich habe auch ganz viel mitgepinselt. Und das Gute ist, ich kann mir alles ja nochmal anhören. Ich danke dir sehr, hat viel Spaß gemacht.
So gerne, liebe Steffi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich liebe es ja, über diese Themen zu sprechen. Genau, wer da auch mehr erfahren möchte oder einfach auch selber weiter für die juristische Ausbildung oder wie auch immer so Lerntipps und mentale Hacks und so weiter haben möchte, kann sich wirklich super gerne auf juramind.de einfach eintragen in diesen Infoletter, wo es ständig kostenlose Infos, kostenlose Veranstaltungen und so weiter gibt. Also da kann man einfach ganz viel mitnehmen und da freue ich mich, euch alle zu sehen und dass wir uns hoffentlich bald mal wieder sprechen.
Das hoffe ich auch. Und sprichst du da gern drüber? Hat man jetzt irgendwie heute gar nicht
so hat man gar nicht gemerkt.
Nee, auf bald würde ich sagen. Mach's gut, Miren.
Bis dahin. Tschüss.